Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
11 Jahre nach Evil Dead beschäftigt sich Fede Alvarez erneut mit einem klassischen Horror-Franchise. Und so reden wir heute über Alien Romulus.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber, und Lukas Gröning, das ist meine Wenigkeit. Hallo Lukas.
Hallo Lukas, einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zur Besprechung des Films Alien Romulus, der, ich glaube, am Mittwoch seine Premiere in Deutschland hatte, einen Tag später, glaube ich, in den USA, so müsste es gewesen sein. Wieder mal ein etwas aktueller Kinofilm, den wir besprechen. Kommt bei uns ja selten vor.
Das erste Mal seit langem. Was war das letzte? War das tatsächlich Fabian vor 3 Jahren? Oder?
Stimmt, ich erinnere mich an Fabian und 1917.
Ja, und The Suicide Squad. Also
Suicide Squad hat es ja auch im Podcast geschafft. Genau. Ansonsten waren wir sind natürlich immer mal im Kino gemeinsam. Aber das ist jetzt mal wieder seit langem ein Film, über den wir jetzt sogar sprechen. Und ich glaube, dann war der letzte sogar The Suicide Squad.
Genau, einer von beiden auf jeden Fall, ja. Von Suicide Squad oder Fabian. Die kamen beide 2021 raus. Ich wüsste jetzt nicht mehr genau, welcher der erste war, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr lange her. Und wir haben das natürlich zum Anlass genommen. Wir haben ja in der letzten Folge bereits gesprochen über Evil Dead von Fede Alvarez. Und das war ja schon sozusagen, oder haben wir schon aus einem Grund gemacht, weil wir ja wussten, Fede Alvarez, von dem wir ja durchaus sehr begeistert sind, zumindest von seinem Evil Dead-Film, wird diesen neuen Alien-Film ins Kino bringen. Und deswegen haben wir natürlich das letzte Mal schon über Evil Dead gesprochen. Und da war das umso schöner, uns jetzt seinem neuen Film uns widmen zu können. Zunächst aber mal die klassische Frage, Lukas. Mhm. Ich würde dich jetzt erst gerne fragen, was du zuletzt gesehen hast, aber ich schieß mal schnell vor, was ich zuletzt gesehen habe, weil das kann ich sehr kurz abhaken, da werde ich nämlich später erst drüber sprechen. Ich habe mir nämlich gestern Abend nochmal Alien 1 und 2 angeguckt und das Wissen aus diesen beiden Filmen werde ich natürlich hier mit einfließen lassen, ganz klar. Deswegen werde ich jetzt noch gar nichts vorwegnehmen und schiebe die Frage an dich weiter einfach.
Bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Ich habe in Vorbereitung auf Alien Romulus mir Aliens die Rückkehr angeschaut, also Teil 2 von James Cameron, ich glaube aus 86. Ich hatte aufgrund der ersten Shots, die veröffentlicht wurden und aufgrund des Teasers und der, ich glaube, 2 Trailer, die veröffentlicht wurden, hatte ich die Vermutung, dass Fede Alvarez Film schon etwas irgendwie actionlastigeres und dynamischeres haben könnte als der Originalfilm Scotts. Und dass auch hier diese Zeichenvorräte eher diesem typischen Catch Me If You Can Motiv entsprechen, als das zwar auch in Ridley Scotts Original der Fall ist, aber bei Cameron nochmal ein bisschen spielerischer ausgelebt wird. Da ist nochmal, finde ich eben, wie schon gesagt, mehr Dynamik drin. Da ist vielleicht nochmal eher dieser kompetitive Charakter Mensch gegen Alien, Mensch gegen Monster drin und so weiter und so fort. Und deswegen dachte ich, das wäre vielleicht eine ganz gute Vorbereitung und habe mir den nochmal angeschaut, aber ich denke mal, das ist auch jetzt eine ganz gute Sache, das ähnlich zu halten wie du, gar nicht so sehr auf den Film einzugehen, denn ich denke mal, das werden wir beide zehren jetzt nochmal so, während wir über Alien Romulus sprechen, aus den beiden Filmen. Du hast, wie gesagt, dann eben nochmal den ersten Teil geschaut, ist bei mir schon eine ganze Weile her, dass ich den geguckt habe, habe ich bestimmt jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen, hätte man auch machen können, sicherlich. Aber so deckt sich bei uns zumindest der zweite Teil. Passt, denke ich mal, ganz gut, zumal ja Alien Romulus irgendwie dazwischen gelagert sein soll, zeitlich.
Ja. Genau. An dieser Stelle auch der kleine Hinweis, wir haben ja in diesem Podcast auch schon mal über den ersten Alien-Teil gesprochen. Also wenn ihr euch das nochmal anhören wollt, unsere Gedanken, die wir damals dazu hatten, das war relativ, ich glaube sogar im ersten Jahr, in dem wir diesen Podcast hatten, 2020, dann hört euch das gerne nochmal an. Ich weiß nicht, was wir heute anders machen würden. Schreibt es uns in die Kommentare.
Das ist eine gute Frage. Würde ich auch noch mal gerne wissen, noch mal gerne hören. Aber das könnte sogar das letzte Mal gewesen sein, dass ich den ersten Teil gesehen habe. Ich habe aber in bester Erinnerung. Ich erinnere mich auch noch an eine hitzige Debatte, eine hitzige Diskussion zwischen uns beiden. Ich bekomme auch nicht mehr so ganz zusammen, um was es da ging. Ich glaube, Ripley stand da irgendwie im Zentrum in Korrelation mit dem Alien und so weiter und so fort. Daran erinnere ich mich auch noch. Aber das ist alles schon ein Stückchen her. Deswegen jetzt brandaktuell Alien Romulus. Genau. Wollen wir noch was zu unserem Kinobesuch sagen, zu unseren ersten Eindrücken irgendwie?
Viele Grüße an Laura, Yannick, Robert, und Patrick, die mit uns im Kino waren. Wir haben uns extra keine Nachnamen genannt oder ich habe das nicht gemacht. Falls ihr die Folge hört, ich werde es auf jeden Fall, ich bin in so einer WhatsApp-Gruppe mit denen und da werde ich das auf jeden Fall dann rein posten. So, und weil da war zumindest ein paar haben ein gewisses Interesse daran signalisiert, sich diese Folge anzuhören. Mal gucken, also einer, genau genommen.
Immerhin.
Und, aber immerhin, vielleicht erwischen wir ja dann
mehr als sonst.
Auch noch mehr, genau, ja, stimmt. Also wir haben für die Folge schon mal einen Hörer gewonnen.
Ja.
Das ist schon mal nicht so sehr häufig schön. Der Fall.
Ja.
Genau, nee, sonst, ja, war schön, oder? Also war.
Ja. Ich finde es immer ganz lustig, diese Post-Kino-Gespräche, die man direkt nach dem Kinofilm versucht zu initiieren. Es fällt immer, also ich habe das Gefühl, umso größer die Gruppe ist, umso schwerer fällt es immer so, diese Stille zu brechen. Man sitzt dann so in dieser Post-Credit-Scene, man überlegt schon, was könnte man jetzt irgendwie sagen, wie könnte man das Gespräch vielleicht auch eröffnen. Aber ich hatte das Gefühl, dass eigentlich fast alle relativ positiv aus dem Film gegangen sind, dem da einiges abgewinnen konnten, Spaß hatten und sich zumindest gut unterhalten gefühlt haben. Ich finde auch, das ist auch, sag ich mal, für so einen ersten Eindruck, wenn man da noch so taufrisch aus dem Kino kommt, auch genügend, als da jetzt irgendwie eine große Diskussion loszustürzen. Aber ich denke mal, mir ging es zumindest so. War ein schönes Kinoerlebnis, ist, denke ich mal, auch ein Film, den man zuvörderst im Kino sehen sollte, der auf der großen Leinwand sicherlich nochmal um einiges besser wirkt, nochmal um einiges immersiver ist, als das dann vielleicht auf dem Tablet oder auf dem Fernseher etc. der Fall sein wird. Werden wir aber sehen. Hat mir erstmal soweit ganz gut gefallen im Kino. War ein schönes Erlebnis.
Ja, es war, und das ist vielleicht auch so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, das Problem, was ich mit dem Film gleich mal vorne wegschicken kann, aber was so ein bisschen dahingehend von dem, was ich von Feder Alvarez bereits so kenne, auch so ein kleines bisschen enttäuscht hat, es war halt ein guter Film. So. Es war halt so, es war halt so ein sehr ordentlicher, gut gemachter Film. Wir werden jetzt gleich genauer darauf eingehen, wie dieser Film so aufgebaut ist, was vielleicht auch spannend daran ist und was für schöne Themen man da so rausziehen kann, wo sich dieser Film dann ästhetisch auch irgendwo einordnet, wie er sich einordnen lässt ins Werk der Alien-Reihe, wie er sich einordnen lässt auch in das Oeuvre von Feder Alvarez bisher. Ich muss aber sagen, dass ich dahingehend schon mit so einem, also ich habe mich auch sehr gut unterhalten gefühlt, ich bin aber mit so einem kleinen Wermutstropfen dann doch da rausgegangen, dass ich eigentlich erhofft hatte, dass das, was Alvarez mit Evil Dead bereits gemacht hat, dass sich das in dieser anderen Aufarbeitung eines weiteren klassischen Horror-Franchises dann irgendwie fortsetzt. Mhm. Und das ist, ich will jetzt nicht sagen, meiner Meinung nach nicht gelungen, weil ich glaube, das war auch nicht der Ansatz, der hier verfolgt wurde, aber das war auf jeden Fall das, was ich für mich persönlich erwartet hatte und was dann nicht erfüllt wurde im Endeffekt. Ja.
Ist ein ganz guter Ansatzpunkt. Aber soll ich vorher mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht noch gar nicht wissen, worum es geht, mal erzählen, worum es in der Handlung geht?
Vorher müssen wir noch ganz kurz sagen, wir werden natürlich sehr intensiv jetzt über diesen Film sprechen und werden auch spoilern. Also wenn ihr noch nicht in Alien Romulus wart und vielleicht auch so ein bisschen Angst davor habt, hier ein paar Sachen zu erfahren, die ihr vielleicht im Kinobesuch dann eher hättet erfahren wollen, dann geht zuerst ins Kino. Wir werden diesen Film ja komplett auseinandernehmen, klingt immer so absolut, aber wir werden von Anfang bis Ende auch auf Handlungselemente keine Rücksicht nehmen, werden diesen Film von vorne bis hinten durch spoilern. Ich weiß nicht, inwiefern du das jetzt in deiner Handlungszusammenfassung schon machst. Nicht
eigentlich
so viel.
In Gänze, muss ich sagen. Also wer sich jetzt
in Gänze
sicher fühlt, die Handlung hören zu können, weil er vermutet, dort nicht zu sehr gespoilert zu sein, ist nicht so. Also es wird schon ordentlich gespoilert. Ab sofort.
Gut, dann wisst ihr ab jetzt Bescheid. Falls ihr das nicht hören wollt, dann guckt euch erst den Film an und kommt dann zurück. Falls euch das egal ist oder ihr den Film schon gesehen habt, dann let's go.
Genau, also in Alien Romulus arbeitet die weise Rain Carradine auf der Minenkolonie Jackson Star, begleitet von ihrem Androidenbruder Andy. Als ihr Arbeitsvertrag unerwartet verlängert wird, akzeptiert sie das Angebot ihres Ex-Freundes Tyler, eine verlassene Raumstation zu plündern, um mit seiner Crew zu einem besseren Planeten zu fliehen. Auf der Raumstation, bestehend aus der Sektion Romulus und Remus, stößt die Gruppe auf Facehugger, die durch das Entfernen von Kühlkomponenten aufgetaut werden und eine automatische Abriegelung auslösen. Während der Flucht wird Navarro von einem Facehugger angegriffen und ein Xenomorph schlüpft später aus ihr, was zu Chaos und weiteren Todesfällen führt. Die Station droht, in die planetaren Ringe zu stürzen und Rain muss Andy reparieren, um den Absturz zu verhindern. Schließlich gelingt es Rain, die Kontrolle über das Raumschiff zu übernehmen und mit den geretteten Kryostase-Kapseln zu fliehen, ohne das Pathogen an Weyland Yutani zu übergeben. Und das war ja die Handlung in wenigen Sätzen, ganz kurz ja, abgegrast. Muss gleich dazu sagen, klang jetzt vielleicht irgendwie positiver vorgelesen, klang jetzt vielleicht etwas lebensfreudiger vorgelesen, als es die Handlung eigentlich ist. Kam jetzt vielleicht nicht so gut rüber, aber so viel sei schon mal vorweggenommen. Das Ganze wird nicht so freundlich bleiben, wie ich es jetzt vorgelesen habe. Ist schon ein recht düsterer und dystopischer Film, der wenig Ansatzpunkte bietet, um vielleicht etwas Hoffnung, ja gut, etwas Hoffnung haben wir auch in den anderen Alien-Filmen immer so ein bisschen. Aber allzu viel oder eine klare Zukunftsperspektive wird sie auf keinen Fall geben.
Du hast schon die anderen Alien-Filme jetzt ein bisschen angeteasert. Wir haben ja auch gesagt, dass wir so ein bisschen uns anschauen wollen, inwiefern Alien Romulus in diese Alien-Reihe eigentlich passt. Hast du da so ein paar Gedanken zu, die du uns gerne mitteilen würdest?
Ich habe es versucht einzuordnen. Es ist ja der vierte Film der Hauptgeschichte. Es gibt noch die Vorgeschichte, bestehend aus Prometheus und Alien Covenant. Die hat Scott ja auch in Eigenregie übernommen. Die kann man jetzt schon, denke ich mal, in diese Einordnung mit integrieren, auch wenn die jetzt nicht zur Hauptgeschichte zählen. Aber ich würde schon sagen, dass Alvarez-Film neben dem ersten und zweiten Teil sich am ehesten diesen bipolaren und unverträglichen Konflikt zwischen Mensch und Alien oder eben zwischen Mensch und fremden Wesen verschreibt, war für mich ganz ähnlich, um nochmal was Neues mit in die Waagschale zu schmeißen, wie das Videospiel, ich glaube sogar von Sega, Alien Isolation. Da musste man auch mehr oder minder eine verlassene Raumstation erkunden. Die war natürlich bevölkert von diesen Aliens. Und wie in dem Film Romulus musste man jetzt also auch irgendwelche Quests erfüllen, die bestritten werden mussten, um zu einer nächsten Station zu kommen, um an einen Fahrstuhl zu gelangen, um vielleicht in eine sichere Zone zu gelangen und so weiter und so fort. Oder eben auch um das Leben seiner Mitspieler oder eben das Leben der anderen Charaktere zu retten. Und ich würde sagen, wie im ersten und zweiten Teil, das Hauptprinzip besteht, denke ich mal, hier drin aus der Flucht der Hauptfigur, die vor dem Alien flieht, welche dann, sage ich mal, mit großen Verlusten in eine ungewisse Zukunft, ist dann am Ende immer so eine Fahrt ins Ungewisse, haushalten muss. Und ja, dieser Mensch ist, wie gesagt, dann wie in Teil 1 und 2 eigentlich auch. Teil 3 von David Fincher habe ich jetzt auch parat, das Ende allerdings nicht, und den vierten Teil von Jeanette, glaube ich, Resurrection, habe ich noch gar nicht komplett gesehen. Ich glaube, den hatte ich mal auszugsweise gesehen, kann ich jetzt also gar nicht so richtig einordnen. Aber von dieser groben Struktur und von den Mechanismen, die in Alien Romulus greifen, würde ich sagen, dass es im Horizont von Scott und Cameron bleibt. Die beiden unterscheiden sich natürlich auch nochmal, stellenweise signifikant, aber vom Aufbau her ist es, wie gesagt, immer wie so ein, wie dieser klassische Survival-Horror. Ja. Eben in Kombination mit den Aliens. Die Vorgeschichte macht dann nochmal einiges anders, ist nochmal einiges komplexer. Da ist man auch nicht eben isoliert auf eine einzige Raumstation, auf der jetzt eben alles stattfindet, sondern erkundet sogar irgendwelche neuen Planeten. Es sind viel mehr Menschen vorhanden. Hier sind es wirklich immer kleine, begrenzte Gruppen, bestehend aus, ich würde mal sagen, 5 bis 8 Leuten. Also in Teil 1, in Teil 2 und eben jetzt der dazwischen gelagerte Alien Romulus. Es bestehen schon Ähnlichkeiten. Ich würde sagen, dass Alien Romulus da erstmal von seiner Einordnung her gut reinpasst, wenig anders macht und viel Gutes, was man so im kollektiven Gedächtnis des Guten noch so rauskristallisieren kann aus diesen ganzen Jahren, aus dem Ende der 70er, 80er, versucht Alien Romulus natürlich auch ein Stück weit zu reproduzieren. Soll jetzt erstmal gar nicht negativ klingen, können wir vielleicht noch drüber sprechen. Aber so viel erstmal zur Einordnung. Denke schon, dass das Ganze sich nicht nahtlos einfügt, aber doch passt.
Also ich würde da vielleicht noch so ein paar Sachen ergänzen, die ich vor allem in Bezug auf die ersten vier Filme sehe. Denn was ich an denen sehr, sehr interessant finde, ist, dass sie sich in gewisser Weise filmhistorisch besonders interessant einordnen lassen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns den ersten Alien-Film sehen, dass das ja der erste Film dieser Art war, der wirklich diese Genre-Hybridisierung von Horrorfilm und Science-Fiction-Film dann geschaffen hat, die dann die Jahre darauf zumindest für eine ganz, ganz kurze Zeit auch so ein bisschen woke wurde. Gerade durch zwei Filme, die John Carpenter rausgebracht hat, nämlich Escape from New York, wo er diese Dystopie hatte eines New York, was im Prinzip nur noch als eine Art, also New York City, was im Prinzip nur noch als eine Art Gefängnis gilt für Verbrecher und wo man sich dann tagtäglich durch das Leben durchschlagen muss und wo im Prinzip das Gesetz dann für sich gar nicht mehr wirklich gilt. Und dann natürlich auch die zweite Verfilmung von John Carpenter, nämlich The Thing, die den ganzen Hype dann auch wieder so ein bisschen beendet hat, weil das damals ein Film war, der, also 82, der damals alles andere als erfolgreich war und so, dass man dann diese Hybridisierung auch die nächsten Jahre nicht mehr fortgesetzt hat, sondern dann eher in Hollywood sowas produziert hat wie E.T., ne? Dass das Alien dann wieder eher nett wurde und freundlich und so, ne? Also diesen ganzen Science-Fiction-Horror wollte man dort eigentlich gar nicht haben. Und auf der anderen Seite auch, dass die Alien-Filme immer auch so etwas wie politische gesellschaftsrelevante Themen in einer gewissen Weise aufgegriffen haben. Also wir hatten ja 79 bereits diese Bedrohung, die durch die Firma auch entsteht, durch die Protagonisten dort in den Auftrag geschickt wurden, ne? Also die dann im Prinzip auch keinen Halt mehr macht vor dem individuellen Subjekt und es geht dann um die Erfüllung des Auftrags und die Menschenleben sind im Prinzip gar nicht mehr so wichtig. Also diese aufkommende Angst, die man vielleicht auch dann in Hollywood schon hatte vor dem kommenden Neoliberalismus, der dann durch Ronald Reagan ein Jahr später dann Realität wurde. Und das ist in gewisser Weise auch was sich dann in Alien 2 fortsetzt. Also da haben wir genau das gleiche Thema. Da haben wir ja auch diesen etwas schmierigen, zunächst nett wirkenden Geschäftsmann, der dann später zum Verräter wird, weil er eben eines dieser Xenomorph-Wesen dann einfrieren will und dann mit zurück zur Hauptstation bringen möchte, ne? Und gleichzeitig dann aber auch diese filmhistorische Einordnung, die bei Aliens sehr, sehr interessant ist, dass man im Prinzip hier versucht hat, ich hatte das gar nicht mehr in Erinnerung, dass das eigentlich gar kein Horrorfilm ist tatsächlich, weil das ist ja wirklich ein Actionfilm. Ja, also es ist ja wirklich ein reiner Actionfilm, der sehr, sehr stark oder sehr, sehr viel zu tun hat mit dem, was in den 80er Jahren dann im Actionkino auch generell produziert wurde. Mhm. Wenn man an die Filme von Arnold Schwarzenegger denkt oder mit Arnold Schwarzenegger, wie Terminator, The Running Man, Predator und so weiter. Oder dann auch die Rambo-Filme, besonders der zweite Teil. Und dann, was ich auch noch sehr interessant fand, ist, dass drumherum um dieses Jahrzehnt und teilweise auch in diesem Jahrzehnt, in den 80ern, so eine kritische Betrachtung des Vietnamkrieges eine große Rolle gespielt hat. Also durch Filme wie Apocalypse Now, The Deer Hunter oder dann in den 80ern eben auch dann Predator, der ein Jahr später rauskam und dann auch Full Metal Jacket von Stanley Kubrick. Und dann haben wir ja in Aliens auch lustigerweise diese Militärmenschen, ne? Also diese Menschen, die ganz klar dem Militär zuzuordnen sind, die dann auch so eine gewisse Schussbereitschaft haben. Besonders zwei Figuren sind hier besonders hervorzuheben. Ich weiß die Namen nicht mehr, aber das ist diese eine Frau auf jeden
Fall. Rodriguez.
Was?
Ich glaube, die heißt Rodriguez oder heißt Vasquez.
Ah, okay, alles klar.
Irgend sowas, also so ein klischeehafter, lateinamerikanischer Nachname.
Genau, ja. Und dann mit ihrem Kumpel, die ja dann auch zum Beispiel das Magazin dann noch verstecken, was ja eigentlich eingesammelt wird vom Captain und dann trotzdem noch rumballern. Und das fand ich dann schon sehr spannend, das zu beobachten, wie reaktionär dieser Film dann doch irgendwie ist. Weil wir ja dann, wenn wir uns das angucken oder die Sinnhaftigkeit dieser ganzen Operation mal hinterfragen, dann ist es ja ursprünglich so, dass dieser Planet, auf dem die Xenomorphen gelebt haben, mehr oder weniger von den Menschen überfallen wurde. Im ersten Teil, also nicht überfallen, aber so, ne, man hat versucht, da was rauszufinden und wissenschaftlich zu arbeiten, dann kolonialisiert wurde, also mehr oder weniger überrannt wurde von den Menschen und dann zurückerobert wurde. Und das Interessante ist, dass in diesem zweiten Teil eigentlich die Aggression der Xenomorphen immer nur eine Reaktion auf die Aggression der Figuren ist, ne? Also man sieht an einer Stelle zunächst einmal, wie ein Alien oder ein Xenomorph-Baby aus dem Bauch einer Person geboren wird. Dann kommt der Flammenwerfer zum Einsatz und erst dann wachen drumherum alle anderen erwachsenen Xenomorphen auch auf, ne? Und man sieht das dann auch gegen Ende nochmal sehr schön, wenn eigentlich Ripley in Front von der Alien, oder ich sage mal Alien, von der Xenomorph-Mutter steht und Ripley dann droht, mit dem Flammenwerfer die ganzen Babys zu töten. Dann geht sie zurück, könnte eigentlich rausgehen und dann entscheidet sie sich doch nochmal dazu, diese ganzen Babys abzufackeln. Ne? Also das ist schon irgendwie, also eigentlich haben wir hier die Menschheit als Aggressor, wenn man so will. Ja. Was aber dann im Endeffekt doch gerechtfertigt wird. Es wird ja auch an einer Stelle gesagt, dass Ripley es eine ganz gute Idee finde, nukleare Bomben draufzuschmeißen auf die ganze Siedlung, ne, um die alle auszurotten. Das fand ich schon ganz schön krass, das nochmal so zu sehen.
Wie würdest du das jetzt in Alien Romulus bewerten? Würdest du das auch so sehen? Ich meine, wir haben es ja hier nicht mit dem Militär, also wir haben es in keiner Sekunde mit irgendwelchen militärischen Operationen oder Einheiten zu tun. Das sind ja hier zivile Personen, die auf eine verlassene Raumstation kommen. Könnte man jetzt sagen, okay, die Aliens haben die verlassene Raumstation ja auf jeden Fall gewaltsam an sich gerissen. Ja, die wurden da ja, sage ich mal, irgendwie laborisiert, wurden dort eingefroren und so weiter und so fort. Es kam wahrscheinlich zu so einer kleinen, zu einem Zwischenfall, zu so einem kleinen Super-GAU, dass dort irgendwas schief ging, diese gesamte Station ausradiert wurde. Und dann wurde ja diese Station, Romulus und Remus, sozusagen zum Lebensraum, zum Biotop dieser Xenomorphen, die dort eben auch in den Gängen ihre ja, Kokons bauten oder eben ihre Brutstätten errichteten. Und da kommen jetzt auf einmal wieder Fremde rein, um dort eben zu plündern, für ihren eigenen Zweck, eben diese Kühlakkus zu besorgen, diese Kryokapseln. Eigentlich doch das gleiche Prinzip, oder? Dass wieder die Ruhe der Xenomorphen gestört wird?
Mehr oder weniger, ja. Ich sehe nur diesen politischen Subtext hier nicht. Also der politische Subtext entsteht hier meiner Ansicht nach durch ein anderes Thema, auf das ich noch kommen möchte. Aber grundsätzlich ist es ja hier so, dass dieses Xenomorph-Wesen erst einmal durch die Menschen in die Station reingeholt wurde. Dann ist ja das hast du gerade gesagt, ne? Dann ist ja dieser anscheinend ein Unfall passiert und dieses Biotop entstanden. Und dann kommen die Menschen dort rein und oder diese Jugendlichen, die wir dann begleiten über den Film hinweg. Und tatsächlich könnte man sagen, eigentlich wäre da ja nichts passiert, wenn die da nicht reingekommen wären. Ja. Ne? Das kann man denen nur moralisch relativ schwierig vorwerfen, weil wir ja zu Beginn des Films die Lebensumstände dieser Jugendlichen sehr, sehr gut mitbekommen. Also es ist ja wirklich eine Dystopie. Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir im Alien-Franchise überhaupt so was wie eine größere funktionierende Kolonie sehen. Also und es ist auch, es ist halt sehr dunkel auf diesem Planeten. Es herrscht offensichtlich viel Verbrechen, Kriminalität. Das bekommt man am Anfang ganz gut mit, wenn Andy auf der Straße zusammengeprügelt wird und im Prinzip geht es für diese Leute nur noch darum, hier rauszukommen und im Endeffekt diesen Traum, den unsere Protagonistin Rain dann hat, also das wird ja zu Beginn gezeigt, wie sie da auf die Sonne blickt und diesen Sonnenuntergang beobachtet, um diesen Traum zu realisieren und im Endeffekt ein Leben außerhalb dieser Lohnsklaverei zu haben. Ne? Das ist dann der politische Akt vielleicht, aber das Plündern dieser Station kann man denen, glaube ich, relativ schwierig vorwerfen. Das ist, glaube ich, der Ausgangspunkt, um eben dann diese Horrorgeschichte zu erzählen. Mhm. Aber ich wollte ganz, ganz kurz zumindest noch was zu Alien 3 und Alien 4 sagen, weil wir da dieses Aufgreifen von politischen Themen der Zeit auch in einer gewissen Weise zumindest haben. Durch den hohen Grad an Sexualisierung und an Penetration in diesem Gefängnis im dritten Teil wird auch eine AIDS-Thematik aufgegriffen. Also diese die Identifizierung mit einem Virus, was in den 90er Jahren ein Riesenthema war in der breiten gesellschaftlichen Debatte und was auch filmisch aufgegriffen wurde durch zum Beispiel Philadelphia von Jonathan Demme, müsste das gewesen sein? Oder war es Frank Darabont? Ich verwechsel die beiden immer. Ich glaube, es war Demme, Jonathan Demme. Und dann in Alien 4 durch die Klonung von Ripley, eben Klonung, Genmanipulation, ist auch in den 90er Jahren ein Riesenthema gewesen. Man denke nur an Jurassic Park. Und hat ja eben schon so ein bisschen angeklungen, dass diese Form von Politisierung verschiedener Themen oder Aufgreifen von verschiedenen Themen sich hier in Alien Romulus eben fortsetzt. Ich würde nämlich sagen, zum einen durch diese Kapitalismuskritik, die der Alien-Reihe in einer gewissen Weise immer schon eingeschrieben ist durch die Firma, die wir zu Beginn auch hier mitbekommen, durch diese dystopischen Lebensumstände, durch die Tatsache, dass Rain eben nicht den Planeten verlassen kann, weil sie doch noch mehr arbeiten muss, als sie gedacht hat. Mit dieser Bürokratin oder dieser Beamtin, die sie da vor sich hat, deren genauer Satz, den sie zu ihr sagt, wir schätzen ihre Arbeit und so weiter, wird ja dann später nochmal von der Firma aufgegriffen, ne? Also von der von Ian Holm porträtierten Figur, beziehungsweise aus Archivmaterial zusammengesetzt wurde diese Figur ja hier. Und das steckt dann hier schon irgendwie drin. Und zum anderen das KI-Thema, zu dem ich dann später noch was sagen möchte, was hier ganz, ganz stark gemacht wird nochmal. Ja.
Ja, sehe ich ähnlich. Ich überlege gerade, inwiefern, ich überlege gerade, inwiefern die Genre-Spezifik, du hast ja schon herausgearbeitet, dass zwischen Teil 1 und Teil 2, zwischen dem 79er und 86er Film, eine große Diskrepanz besteht. Bezüglich des Horrors im ersten Teil und bezüglich, sage ich mal, der Vielfalt der Action oder der Explosivität im zweiten Teil, würdest du sagen, dass Alien Romulus eher von seinen Genre-Spezifika in Richtung des ersten Teils tendiert oder in Richtung des zweiten Teils? Oder ob es eine gute Mischung vielleicht auch ist?
Ich würde sagen, das wechselt sich so ein bisschen ab. Also ich zum Beispiel gibt es ja diese kleinen, ich weiß nicht, wie die heißen, diese Headcrabs da, diese
Facehugger?
Facehugger, genau, die Facehugger. Ich habe jetzt Headcrab ist, glaube ich, der Begriff aus der Half-Life-Reihe, falls du die mal gespielt hast.
Ach, da gibt es auch solche Wesen, sich ums Gesicht peitschen und dann.
Genau, die sind mit Sicherheit daran angelehnt. Also kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Sogar farblich sehen die so aus. Sie haben ein bisschen andere Gliedmaßen und so. Musst du dir mal angucken nachher
im Bild. Ja.
Aber die setzen sich auch im Gesicht von Menschen fest und machen die dann zu so Zombies und so. Mhm. Das ist nochmal ein anderer Ansatz. Aber ja, da gibt es ja zu Beginn relativ viele Verfolgungsszenen und die sind dann schon eher actionlastig und erinnern ganz klar an Alien 2, wobei dort eigentlich wir weniger von diesen Facehuggern hatten, sondern eher erwachsene Xenomorphen einfach, die hinter den Protagonisten hergerannt sind. In weiten Teilen, gerade zu Beginn, schmiegt sich Alien Romulus aber sehr, sehr stark an den ersten Teil ran. Und da haben wir auch ganz, ganz ähnliche inszenatorische Mittel, die hier verwendet werden. Also ein hoher Grad an Dunkelheit, der sich auch wiederum bei Fede Alvarez dann feststellen lässt, aber zu Fede Alvarez Spezifika kommen wir dann später nochmal, inwiefern sich der Film dann in sein Oeuvre einordnen lässt, aber auch Kameraeinstellungen, die, sagen wir mal, sehr psychologisch sind und sich sehr, sehr stark an den Figuren orientieren, denen wir gerade folgen, also die Kamera wird je enger sozusagen der Blickwinkel oder der Blick der Figuren wird, je eingeschüchterter sie sind, desto enger wird auch die Einstellung, in der sie sich befinden, sozusagen, sodass uns auch als Publikum nur sehr, sehr wenig Orientierung gegeben wird, sodass theoretisch aus jeder dunklen Ecke etwas kommen könnte und eben aus Kamerawinkeln, die wir gar nicht, oder aus Winkeln, die wir gar nicht einsehen können, weil die Kameraposition eben so und so gewählt ist, sodass das eben nicht passieren kann. Ne? Also klassisches Horrormotiv hat man auch in The Thing von 1982, da wird das auf eine ganz, ganz ähnliche Art und Weise gemacht, nur dass man da nochmal eher mit Raumkonstellationen arbeitet, anstatt mit Kamerakonstellationen. Also, dass man sieht, Räume gehen in eine gewisse Richtung und aus verschiedenen Räumen könnte theoretisch die ganze Zeit was kommen. Also, wir haben schon einen Überblick, aber dieser Überblick wird uns eben durch eine gewisse Raumkonstellation dann einfach verwehrt. Und das haben wir hier gar nicht mal so sehr, sondern hier geht es eher um die Verengung des Kamerawinkels. Und ja, es ist im Endeffekt dann so, dass wir ja dann auch zum Beispiel im späteren Teil, wenn eben dieser actionlastige Teil sich dann nochmal intensiviert, also wenn die Figuren dann beispielsweise Waffen haben, mit denen sie sich wehren können, wir einen längeren Gang haben, in dem wir dann schon einen großen Blick reinbekommen und wo im Prinzip die Gefahr auch nur aus einer Richtung kommen kann. Und das ist dann wiederum eine Einstellung oder das sind Einstellungen, die sich dann eher im Action-Bereich verorten lassen. Also so nach dem Motto, wir warten jetzt eigentlich nur noch, dass die Xenomorphe kommen und dann diese Schussschlacht mehr oder weniger beginnen kann und die Gewehrsalven fliegen können. Von daher ist das eine Mischung aus dem ersten und zweiten Teil, ganz klar. Und das wechselt sich dann so ab. Also wir haben am Anfang diese Headcrab-Szenen, zwischendurch wird es dann immer mal ruhiger und dann haben wir im Prinzip Nonstop-Action gegen Ende. Ne? Also dann wissen wir auch im Endeffekt, oder sagen wir mal so, die Richtungen, in die Protagonisten dann später gehen können, die verengen sich eigentlich dann oftmals nur noch auf eine bestimmte Position oder eine bestimmte Richtung, in die sie gehen können. Und dann wissen wir, die Gefahr kann dann entweder von hinten kommen oder sie lauert vorne und die Figuren rennen einfach rein. Ne? Aber das verengt sich dann sehr, sehr stark. Und die Dunkelheit und die ästhetischen Mittel, die zunächst benutzt wurden, um einen Horroraspekt hier zu generieren, die treten dann so ein bisschen in den Hintergrund, kann man sagen. Ja, weiß nicht. Hast du noch Mittel, die du da. Also sagen wir mal so, in puncto Kameraarbeit ist es sehr, sehr funktional. So. ja. Um eben diese, genau diese Genre-Vermischung dann in einer gewissen Weise herzustellen. Ja. Und im Endeffekt ist es gerade in diesen Horror-Momenten dann auch der dunkelste Alien-Film, kann man sagen. Und dann ist dieser Film auch so, dass er sich sehr, sehr nah an heutigen Sehgewohnheiten für den Horrorfilm dann einfach orientiert. Also es gibt jetzt nicht sehr viel Spezielles, sagen wir das mal so. Mhm. Ja.
Ich habe mir ungefähr die gleiche Frage gestellt, in welche Richtung jetzt meine Entscheidung tendieren würde. Es ist ja so, dass die Schlagzahl an Konfrontation zwischen Mensch und unbekanntem Wesen oder Alien, ich weiß gar nicht, ob man sich von Anfang an bewusst ist, um welches Tier es sich handelt. Ich glaube nicht, und Ian Holm wird das Ganze dann so ein bisschen kontextualisieren, was hier eigentlich stattfand, ne? Die Schlagzahl wird dann zunehmend höher. Ich habe zumindest in meiner persönlichen Wahrnehmung das Gefühl, dass das Alien im ersten Teil noch eher eine recht, ja, nicht scheue Identität war, aber sich etwas mehr verbarg, etwas mehr auf das Versteckspiel setzt, auf den Überraschungsmoment. Hier ist es jetzt ähnlich wie in Teil 2, dass hier jetzt auch die Scharen an Aliens auf die Gruppe mal zukommt, als sie sich bedroht fühlen, und dass dann auf einmal ganz viele, inflationär viele Aliens vor die Kameralinse springen und dort für ja so ein typisches Standoff sorgen und sich da gegenseitig auf engstem Raum bekriegt wird. Das weckt für mich schon eher die Anleihe, dass es hier eher auf einer actionlastigeren Ebene funktioniert, aber es wird dann trotzdem dennoch auch in manchen Momenten mit diesem Blickentzug gearbeitet. Also das Alien bzw. Die Gruppe möchte sich den Blicken des Aliens entziehen. Das wird auch ganz gut durch die Kamera wiedergegeben. Aber dennoch in den Gewaltspitzen ist es für mich eine sehr oberflächliche und eine sehr dynamische Art von Gewalt, von Höhepunkten, von Schmerz, psychisch wie physisch, als auch Angst. Da geht es, denke ich mal, eher um die Performance, eher um eine mitreißende, um eine ja dominierende Darstellung, die ja vielleicht weniger Zwischentöne oder weniger kontemplative Momente zulässt als im ersten Teil. Und dass hier mehr dieser ja Bombast im Vordergrund steht oder mehr eben die Konfrontation und die Auseinandersetzung zwischen Mensch und Alien gesucht wird, als das im ersten Teil der Fall wird, aber im Teil 2 eben, wie ich schon sagte, wirklich inflationär versucht wird, miteinander ins Spiel zu bringen. Also ich tendiere auch eher zum zweiten Teil. Es gibt aber natürlich auch diese wirklich gut gekonnten Horrormomente, die einfach sind, die auch sehr konservativ sind. Also Fede Alvarez schafft jetzt hier im Horizont des Alien-Franchises wenig neue Sachen, mit dem eben dieser genrespezifische Horror erzeugt wird. Wie er es macht, ist natürlich fantastisch. Kommen wir dann nochmal zur Einordnung in Alvarez' Gesamtwerk. Aber ich würde auch sagen, es ist eine Mischung. Mhm. Also es ist hier weder Teil 1 das Vorbild, noch Teil 2, wenn man das irgendwie dechiffrieren möchte. Es ist eine Mischung aus beiden. Es hängt, glaube ich, von diesen relativ einfach getakteten Phasen ab, in denen sich der Film befindet. Anfangs weniger und dann wird es zunehmend mehr, würde ich sagen, was ja, die Geschwindigkeit, das Pacing und eben auch die Action-Momente betrifft.
Genau, also man kann sagen, dass eigentlich sowohl Alien 1 als auch Alien 2 so einer klassischen Hollywood-esken Eskalationslogik folgen, also dass man im Prinzip einen langsamen Aufbau hat, einen Mittelteil, in dem sich alles so ein bisschen steigert immer weiter und dann im Endeffekt einen großen Höhepunkt, der jedoch im ersten Teil nicht so brachial und so krachend ausfällt wie in Alien 2 zum Beispiel, ne? Also in Alien 2 hat man das ja wirklich, dass es immer mehr Xenomorphen werden, die sich dann dem Protagonisten oder dem Menschen dort in den Weg stellen, bis wir dann schließlich bei der großen Mutter angekommen sind und es dann sogar als Höhepunkt diesen Kampf gibt zwischen diesen beiden Müttern im Endeffekt dann, ne? Weil Ripley wird ja dann auch zu so einer Art Mutterfigur.
Richtig.
In diesem Film und ist dann in diesem Gabelstapler, an so diesem humanoiden Gabelstapler. Ja. Der übrigens, das fand ich auch spannend, bei James Cameron ja in Avatar auch nochmal in einer gewissen Weise vorkommt, ganz am Ende. Ne? Nur ist es da eben dann der böse Kolonialist eben, der dann im Endeffekt dann da drin ist. Ne? Das fand ich eine ganz spannende Umkehrung, als ob er sich da irgendwie so revidieren wollte. Mhm. Aber will ich mir jetzt nichts unterstellen. Ne? Und dann hat man eben auch gerade hier in Alien Romulus diese Eskalationslogik, wo es auch dann im Endeffekt dann, wo wir eben diese Steigerung haben von klassischen Horrorelementen, sehr, sehr kleinen, actionlastigen Elementen, die sich dann so abwechseln, bis es am Ende dann zu einem reinen Actionfilm eigentlich wird und wir dann ganz am Ende wieder diese Eskalation in Form dieses Babys haben, was sich dann mit dem Xenomorphen kreuzt einfach, ne? Was dann nochmal so ein Wow-Moment ist. Ne?
Richtig, ja, also ne? Absolut.
Ja. Also diese Eskalationslogik. Und das ist was, was wir dann auch bei Fede Alvarez feststellen können. Weil wenn man sich da die Filme anguckt, die er bisher gemacht hat, oder die beiden, die ich jetzt zumindest gesehen habe, er hat ja noch, ich glaube, das sind die einzigen beiden Langfilme, die er gemacht hat, Evil Dead, Don't Breathe und dann jetzt als dritten eben Alien Romulus. Das ist in allen dreien so. Also das ist wirklich spannend, das zu sehen. Und ja, ganz genau. Wollen wir dann einfach mal über Fede Alvarez sprechen, wenn wir das so haben, ne?
Also wie du das gerade schon gesagt hast, meine einzige Referenz ist eigentlich nur Evil Dead. Ich habe Don't Breathe gesehen, das ist schon eine ganze Ecke her. Auch damals, glaube ich, mit einem sehr allgemeinen Auge, ist mir nur schleierhaft in Erinnerung. Aber wenn ich das Ganze jetzt vergleichen möchte, würde ich sagen, dass es sich bei Alien Romulus auch um wirklich schon, also technisch gesehen, um eine Spitzenproduktion handelt. Also hier ist nichts dabei, was ich irgendwie die Blöße geben müsste. Also auch vom audiovisuellen Gepräge her hat mir das sehr gut gefallen. Es war zwar sehr laut im Kino, aber ich glaube, das braucht der Film auch. Und das haben auch eben diese Szenen gebraucht, um eben den Eindruck zu vermitteln, den sie, denke ich, auch darstellen wollen. Das wurde nahezu perfekt abgebildet. Auch die Montage, die Ausleuchtung, die Architektur, wie gesagt, auch das Sounddesign und auch die Proxemik, das Verhältnis zwischen Mensch und Alien, wie die eben ins Spiel gebracht werden, hat mich erstmal wunschlos glücklich gemacht. Ich bin da kein Experte, ich bin da auch kein verliebter Formalist, um das jetzt irgendwie elaboriert bewerten zu können. Es fühlt sich für mich gut an, es war ein sehr unmittelbarer, ein sehr direkter Film, der sich auch in, wie gesagt, seinem gesamten Building authentisch angefühlt hat. Und ja, wenn man möchte, sieht oder empfängt man sicherlich auch einige Eigenheiten eines gewissen Auteurstils, den man Fede Alvarez jetzt unterstellen kann. Er arbeitet ja im Allgemeinen auch schon bei Evil Dead. Das, wie gesagt, aber sehr gut mit tradierten Mitteln des Horrorfilms, des Thriller-Genres. Wenn ich an Don't Breathe denke, ich denke, das geht eher in die Richtung Thriller als Horror. Die Filme wirken hier weder skurril oder irgendwie außergewöhnlich in ihrer Gestaltungskraft, als dass man sofort sehen könnte, oh, das ist jetzt unbedingt ein Film von Fede Alvarez. Anders jetzt als bei Kubrick oder Lanthimos oder Wes Anders, wo man sofort sieht, okay, hier steckt wirklich ein Auteur dahinter, der genau das nur so machen könnte. Hm. Alvarez ist da eher ein bisschen kompatibler, ein bisschen ordinärer und gestaltet seine Filme, würde ich ihm jetzt unterstellen, eher marktorientiert, dass es den Leuten gefällt, dass die Auseinandersetzung wirklich mit der Handlung stattfindet und nicht mit den stilistischen Gegebenheiten. Aber das macht er eben sehr, sehr gut. Mhm. So auch, finde ich, in diesem Film. Die Expertise zu Don't Breathe habe ich jetzt nicht. Kann ich jetzt keine Parallele ziehen oder irgendwie eine Verbindung herstellen.
Mhm. Also es gibt Ich würde da erstmal recht geben, es ist relativ schwierig, einen Fede Alvarez-Film als solchen erstmal zu identifizieren. Also so auf den ersten Blick. Und ich sag mal so, die Spezifika, die in all diesen drei Filmen im Prinzip vorkommen, die findet man in abgewandelter Form auch bei anderen Regisseuren durchaus. Aber ich finde es dann doch interessant, dass sich diese Sachen wiederholen. Zum Beispiel hat Fede Alvarez zunächst einmal mit jedem Beginn seiner Filme eine kleine Einleitung, die sich erstmal lose aus der eigentlichen Haupthandlung herausziehen lässt und teilweise auch nicht chronologisch dort eingeordnet ist. Also in Evil Dead haben wir zu Beginn den Exorzismus der Tochter des Mannes. In Don't Breathe haben wir eine Vorwegnahme, die sich kurz vor Ende des Films anbahnt. Also da gibt es, da sieht man eine total verletzte Frau, die über eine leere Straße in so einer amerikanischen Vorstadtsiedlung läuft. Und das ist im Prinzip ein Foreshadowing auf das, was dann später passieren wird. Und dann haben wir einen Schnitt und wir haben die gleiche Person dann sozusagen in einem normalen Familienumfeld sozusagen, ne? Und das wird dann darauf hinauslaufen dann im Endeffekt. Und in Alien Romulus haben wir ja diesen kleinen diesen kleinen Vorschub mit dem Bergen des Xenomorphen im Endeffekt, der dann auf der Raumstation landet und dann gibt es einen Schnitt und dann landen wir sozusagen dann in der Realität. Das heißt, im Prinzip orientiert sich, und das kann man jetzt vielleicht so ein bisschen weiterspinnen, orientieren sich die Filme von Alvarez nicht an bestimmten ästhetischen Merkmalen, sondern eher an dramaturgischen Merkmalen. Weil zum Beispiel diese Eskalationslogik, die dann im Hauptteil funktioniert, die hat man in allen drei Filmen. Also wir haben es zunächst einmal mit einer sehr, sehr langen Exposition zu tun. Das dauert auch hier bei Alien Romulus sehr, sehr lange, bestimmt eine Dreiviertelstunde, bis da mal irgendwas losgeht. Ne? Also wir haben eine sehr, sehr breit angelegte Psychologisierung der Figuren. Das haben wir bei Evil Dead auch schon gehabt mit der Drogenproblematik und mit den verschiedenen Problemen, die die einzelnen Protagonisten hatten, wie mit der einen Figur, die Arzthelferin ist und eben keine Doktorandin, und das wird so ein kleines bisschen problematisiert zumindest irgendwie. Ne? Bei Don't Breathe haben wir ein bisschen schwierige Familienverhältnisse und so ein bisschen den Drang zu Reichtum zu kommen oder zu einem sorgenlosen Leben zu kommen, was dann auch eine Gruppe von Jugendlichen, auch ein Merkmal von allen drei Filmen, es geht immer um eine Gruppe von Jugendlichen, eine Gruppe von Jugendlichen in Don't Breathe dazu veranlasst, einen blinden Ex-Veteranen, Militärveteranen, einen Ex-Vietnam-Soldaten im Prinzip zu überfallen, der allerdings blind ist. Und jetzt kann ich auch ein bisschen Don't Breathe spoilern, weil viele werden den Film vielleicht nicht gesehen haben. Also es geht dann darum, dass eine Gruppe von Jugendlichen eben in dieses Haus von diesem Mann einbrechen möchte und diesen blinden alten Mann so ein bisschen unterschätzen, sagen wir es mal so. Ne? Und das folgt dann eben auch so einer Eskalationslogik, dass wir immer schlimmere oder breiter angelegte, spektakulärere Momente eben geboten bekommen oder mit viel größeren Problemstellungen es zu tun haben, die dann eben diesen Jugendlichen entgegengeschleudert werden. Also beispielsweise mit bestimmten Fallen, die dann in Don't Breathe eben zu tragen kommen. Dieser ältere Mann hat dann auch noch einen Hund, der natürlich sehr, sehr gut hören und riechen kann und so, ne, und ihm dann sehr gut helfen kann. Und bei Evil Dead ist das halt eine immer größere Gewaltspirale, ne? Und dann haben wir eben dieses Necronomicon, was dann eben durch diese einzelnen Bilder, wir haben es beim letzten Mal gesagt, eben auch die Handlung des Films so ein bisschen strukturiert. Also im Prinzip eine Handlung, die sich um diese Gewaltspitzen organisiert. Und das ist etwas, was man für Don't Breathe vielleicht auch so ein bisschen sagen kann, auch wenn dieser Film bei weitem nicht so weit geht wie Evil Dead. Und Alien Romulus geht schon mal gar nicht so weit. Mhm. Also eigentlich haben wir hier auch, das haben wir noch gar nicht erwähnt zu sagen, weil wir bei Evil Dead so sehr über die Gewaltspitzen geschwärmt haben. Also da werdet ihr bei Alien Romulus vollkommen enttäuscht. Ne? Also wenn es euch darum geht zumindest, weil alle Gewalt, das was irgendwie wirklich krass ist oder vieles davon, findet außerhalb der Kamera statt. Es gibt so einzelne Momente, wie zum Beispiel, wenn eine Figur den eigenen Torso beleuchtet und man dann sieht, wie ein Baby-Xenomorph durch die Knochen sich durchbrechen möchte. Das ist dann, hat dann schon eine gewisse Härte, aber das ist ganz weit weg von Evil Dead sozusagen. Ne? Also das sind nicht die Qualitäten dieses Films. Und was man dann noch zur Dramaturgie von Fede Alvarez' Film sagen kann, ist, dass wir eben genau diese Eskalationslogik im Hauptteil haben, das Austragen von gewissen Konflikten, die vorher auch auf dieser psychologischen Ebene dann gestellt wurden. Wir haben dann meistens ein vorläufiges Ende, wo sich meistens alles nochmal in Wohlgefallen aufzulösen hat und dann eben ein retardierendes Moment. Ne? Mhm. Also, dass man sagt, okay, das Monster ist doch nochmal da oder der alte Mann lebt ja doch noch und es geht doch weiter. Und das ist ja was sich dann ganz gut auf die Alien-Reihe auch anwenden lässt, weil da haben wir das ja ganz ähnlich. Ne? Im ersten Teil haben wir ja auch den Xenomorphen, der dann doch nochmal sich an dieser Kapsel geklebt hat, mit der Alan Ripley entkommen ist. Und in Alien 2 ist es ja so, dass sich die Mutter an das Raumschiff geheftet hat, mit dem Alan und das Kind dann den Planeten verlassen haben. Und dann kommt es ja erst in diesem Hangar dann bei den Menschen wieder zu einem Kampf. So, ne? Also das sind so Elemente, die sich dann bei Alvarez wiederholen. Ästhetisch ist das im Prinzip, sind das so diese Horrorelemente, die wir bereits hatten. Also sehr, sehr viele dunkle Räume, die Gefahren birken und eben sehr viele Teile der Räume, die durch die Wahl des Kamerawinkels ausgeblendet werden und im Prinzip auch Gefahr bergen. So kann man das sagen.
Ja. Ich habe noch mal eine Frage zu Don't Breathe. Ist das ein Originalfilm, den Fede Alvarez ins Leben gerufen hat, oder basiert der auch auf irgendeinem Franchise?
Ich meine, das ist ein Originalfilm. Okay. Ja. Also der wurde ja vor ein paar Jahren auch nochmal fortgesetzt. Ja. Die Fortsetzung habe ich nicht gesehen, hat sehr schlechte Kritiken auch bekommen, ist auch nicht von Fede Alvarez, muss man dazu sagen. Es ist aber wieder auch interessant, Stephen Lang, der in Avatar ja diesen Militär gespielt hat, der den Vietnam-Veteran spielt, ne? Also wieder so eine kleine Verbindung hier zwischen Alvarez und Cameron vielleicht. Ah. Aber das müsste ein Original sein. Ich weiß nicht, ob er auch selber das Drehbuch geschrieben hat, aber das ist ein Original. Ja, genau. Spielt zum größten Teil auch eben an einem Ort. Auch was Fede Alvarez hier, was alle drei Filme von Fede Alvarez verbindet, dass der Raum, in dem sich das abspielt, eigentlich immer sehr, sehr begrenzt ist. Ne? Okay. Also in Evil Dead dieses Haus, hier die Raumstation und dann in Don't Breathe eigentlich nur ein Raum. Und dann erweitert sich das gegen Ende so ein bisschen noch auf die Straße. Aber trotzdem sieht man da eigentlich keine andere Menschenseele. Also es ist so, als ob die letzte, und das ist ein Spoiler jetzt, die letzte verbliebene Person dann mit dem alten Mann völlig alleine ist in diesem Ort. Das ist ganz cool.
Zurück zu der Dramaturgie. Also ich würde auch sagen, dass sowohl intratextuell als auch intertextuell zu den anderen Filmen nicht großartig irgendwie was Neues gemacht wird. Es gibt anfangs, wie gesagt, in der Exposition so ein Kennenlernen, man wird mit allen Charakteren vertraut gemacht, auch mit ihren charakterlichen Eigenschaften, die werden psychologisiert. Es findet ein Erzählrahmen statt, es wird dieser Konzern Weyland-Yutani vorgestellt, das alles kennt man schon irgendwoher. Es gibt auch wiederum eine Problemorientierung, die Gruppe versucht zu lösen. Es gibt einen Ortswechsel und dann eben, was auch schon in Evil Dead und so hört sich's an in Don't Breathe der Fall ist, es gibt irgendwie wieder dieses Katz-und-Maus-Spiel gegen einen eigentlich übermächtigen Gegner. Hm. Jetzt Stephen Lang, es soll jetzt ein blinder alter Mann sein, der dann aber nicht zu unterschätzen ist. Also wahrscheinlich ist der dann auch im Laufe des Films anerkannt als übermächtiger Gegner, dass man sich da also geirrt hat. Und am Ende am Ende des Evil Dead Films oder am Ende jetzt von Alien Romulus kann man, glaube ich, mit so einer neoliberalen Lesart auszählen, hat sich das denn jetzt gelohnt oder hat sich's nicht gelohnt, was war denn das jetzt für eine Unternehmung, es gibt ein kleines Happy End, es gibt hohe Verluste, eine ungewisse Zukunft, manche Zuschauer werden das für sich als Katastrophe auswerten, andere vielleicht als Neudefinition oder leidvolle Selbsterkenntnis, als persönliche Regeneration, ist also schon durchsetzt mit konventionellen Franchise-Elementen, die, wie gesagt, seit Jahrzehnten durch das Franchise hinweg jetzt auf relativ ausgetretenen Fahrten fußen. Es gibt auch neue Themen, auf die werden wir, glaube ich, noch eingehen. Du hast schon das Thema KI genannt. Aber ansonsten ist für mich die Dramaturgie, die Fede Alvarez hier installiert, eher von einer sehr konservativen Gestaltungskraft. Also mich hat hier nichts wirklich gereizt. Oder zur Reorganisation des Franchises gezwungen. Also sowas bei mir ebenfalls nicht.
Ja, es fehlen so ein bisschen diese ikonografisch relevanten Momente, die diesen Film tatsächlich auch später in den nächsten Jahren noch irgendwie relevant halten könnten. Ne? Mhm. Also ich sag mal, Don't Breathe hat so ein paar Bilder, die schon dieses Potenzial dann irgendwie haben, aber das hat sich dann im kollektiven Gedächtnis, glaube ich, dann doch nicht so wirklich durchgesetzt. Und Evil Dead, da haben wir ja da haben wir einige dieser Momente, aber ganz, ganz spezifisch natürlich diesen Endkampf sozusagen zwischen der Protagonistin und ihrem Selbst sozusagen. Ja. Ne, was dann ja diesen, in meiner Interpretation zumindest, diesen Kampf gegen das drogendurchsetzte Selbst so ein bisschen symbolisieren könnte. Ne? Aber dann eben von diesem blutroten Regen dann noch flankiert, ist das dann sehr, sehr ikonisch, glaube ich. Ja. Und ich glaube, viele Menschen erinnern sich daran. Und das fehlt Alien Romulus so ein bisschen. Es gibt immer mal wieder sehr schöne Momente und sehr, sehr viele Momente, die so das Potenzial zumindest dazu haben, wie zum Beispiel zunächst einmal mit den Facehuggern, als die das erste Mal auftauchen und dann im Wasser von diesem roten Licht noch dann eben, oder in diesem roten Licht dann gezeigt, versuchen unsere Figuren dann eben, ja, zu fressen oder so sich auf den Kopf dann zu sitzen, wie man das aus dem Franchise eben kennt. Also das sieht schon teilweise ziemlich cool aus, wie dann ein Facehugger dann versucht, sich so an so einen Menschen ranzubeißen. Was wir so in dieser Form dann in der Alien-Reihe auch noch nicht hatten oder nicht so gut inszeniert hatten. Und dann eben auch das Thema Schwerkraft, was hier immer eine größere Rolle spielt, wenn man zum Beispiel diese Szene hat mit der Säure, die dann so in der Luft schwebt. Ne? Und alles andere, und das macht es für mich so ein bisschen schade, wirkt dann doch sehr, sehr stark wie so ein Best-of aus vielen Alien-Teilen. Also gerade wenn man die ersten beiden jetzt nochmal gesehen hat, da im Kino ist mir das kaum aufgefallen. Aber wenn man die ersten beiden dann nochmal sieht und so Momente hat wie Natürlich Ian Holm, der dann nochmal auftaucht, das ist ja jetzt so was sehr Offensichtliches, ne? Aber dieses klassische Bild, was wir haben, wo Alan Ripley von der Seite gezeigt wird und das Alien seitlich an sie rangeht, ne? Dieses Bild, was wir, glaube ich, im dritten Teil dann vor allem haben und im ersten Teil auch schon, nicht mit Alan, sondern mit einer anderen Figur dann. Die Säure, die sich durch mehrere Stationen oder mehrere Etagen auf einer Raumstation frisst und dann schauen die Menschen dann so runter und sehen dann diese mehreren Etagen sozusagen, weil die Säure das eben aufgemacht hat, ne, und man diesen Blick hat. Das ist was sich dann da wiederfindet. Oder auch dieser sehr, sehr lange von den Aliens oder von den Xenomorphen infizierte oder eroberte Raum, dieser lange Gang, den wir dann haben, was in Alien 2 halt ganz genauso ist. Ne? Also es fühlt sich leider so ein bisschen wie ein Best-of an und nicht wie der Versuch, eine eigene Ikonografie zu schaffen, die irgendwie interessant sein könnte. Auch der ganz am Ende, wir hatten ja dann auch den Hinweis dann bekommen oder uns ist ja dann auch aufgefallen, dass dieser Mensch-Xenomorph-Hybrid eine sehr, sehr große Ähnlichkeit zu dem Prometheus-Wesen aus dem gleichnamigen Film hat. Wo man dann drüber nachdenken kann, fügt sich das irgendwie organisch und sinnvoll in die Alien-Reihe ein oder wird diese Ästhetik dieses Hybriden dann nur dazu genutzt, um eben Prometheus auch nochmal zu zitieren? Das ist dann immer so eine relativ schwierige Frage. Ne? Und das es ist so ein bisschen, das lässt einen so ein bisschen wehmütig zurück, finde ich.
Ja, sehe ich ähnlich. Also das, was Fede Alvarez sicherlich gut kann oder meisterhaft kann, was er in Evil Dead und Don't Breathe anscheinend bewiesen hat, funktioniert hier für mich auch. Wie gesagt, ich hatte ja auch nach der Kinovorführung den Eindruck, dass das ein Film war, der unglaublich schnell verging. Also der war sehr kurzweilig und hat Spaß gemacht. Das war eine gute Unterhaltung. Aber wenn man dann eben sieht, dass dieses Werk jetzt nun der 7. Film eines großen Franchises ist, da ein großer Name dahinter steht, Fede Alvarez, der auf jeden Fall viel Kredit bei den Menschen hat, dann muss man leider sagen, dass die Menge des Erfolgs, wenn man genau das wiederholt, reproduziert oder vielleicht in irgendeiner Art und Weise neu adaptiert aus 6 vorhergehenden Filmen, dass auch die Menge des Erfolges, das kann man sich, denke ich, auch mal logisch ausrechnen, dass die begrenzt sein wird. Also so wie der Film ist, ich weiß nicht, was Ridley Scott für Beweggründe mit der Vorgeschichte gehabt hat, dass man dann beispielsweise bei Alien Covenant nochmal einen ganz anderen Einschlag mit reinbringt, eine ganz neue Thematik, eine ganz neue Metaphysis dieser Aliens und deren Verquickung in diesem ganzen interplanetaren Raum. Es geht in eine ganz andere Schiene, ist für mich viel artifizieller, auch nochmal viel feinsinniger mit dieser prometheischen Epiphanie, dass man auf einmal dieses Götterbild sieht, das die Menschen erschaffen haben, die die Aliens irgendwie nur genutzt haben als ihre Parasiten, um eben zu unterjochen und so weiter und so fort. Dann ist das hier schon mal wirklich ein sehr banalisierter Kampf ums Überleben, das Franchise auf die Basics reduziert, die super in Szene setzt und sich so eben im Antlitz des Franchises ganz gut einordnet, sicherlich den geneigten Zuschauern unterhalten wird. Aber es ist jetzt nichts, was, wenn man das jetzt so autoritär sagen kann, was das Franchise gebraucht hätte. So. Also vielleicht waren da die Erwartungen auch zu groß, wenn man hört Alien, Fede Alvarez, okay, was hat er mit Evil Dead gemacht und so weiter und so fort. Findet hier nicht wirklich statt, was die Qualität des Films, vor allem die audiovisuelle Qualität, die mich wirklich überzeugt hat, nicht schmälern soll. Also ich sag mal, technisch bekommen wir hier aus meiner Sicht einen hervorragenden Film geliefert, der über 2 Stunden lang wunderbar aussieht. Wir kommen noch, glaube ich, so ein bisschen auf die Ästhetik zu sprechen. Deswegen möchte ich da nichts vorwegnehmen.
Also gerade was Sounddesign angeht, ist das ja durchaus auch sehr spannend. Was ich da vor allem sehr, sehr gut fand, war zum Beispiel das Auf- und Zugehen dieser Türen, weil man da immer irgendwie ein Gefühl hat, dass da so ein Xenomorph schon mitgrölt, mitschreit. Man hat so das Gefühl, dass da schon so ein Ton von der Gefahr irgendwie drin steckt. Und das hat so ein richtig schönes Knarzen im Prinzip. Das ist so was, wo auch schon so eine gewisse Paranoia auf der Soundebene mitgegeben wird.
Hätte ich gern ein bisschen öfters gesehen. Also es gibt ja diese ganz charakteristischen ikonografischen Luken. Die gibt es ja zum Beispiel im ersten Teil. Ich glaube, die gibt es auch im zweiten Teil. die sich so rasiermesserartig rund öffnen und verschließen, immer noch so ein kleines Loch lassen und so weiter und dann aber in ihrem Öffnen dann diesen rasiermesserscharfen, schleifenden Sound haben. Ja, also das hat mir wirklich gefallen. Da sind dann so kleine Easter Eggs, wo den geneigten Fans dann natürlich irgendwie das Herz aufgeht. War auch in dem Spiel so adaptiert worden. Hat sich immer so ein bisschen angefühlt, als ob Fede Alvarez da diese lizenzierten Sound-Samples, diese HR-Geiger-Ästhetik und auch Sound-Ästhetik ohne Einschränkung integrieren konnte. Also man hat ganz viele Elemente gesehen, die in der sowohl Innen- als auch Außenarchitektur in anderen Filmen schon zu sehen waren. Jetzt eben hier wiederum auf der Raumstation Romulus und Remus ist nochmal so ein ganz schöner nostalgischer Nebeneffekt, der auf jeden Fall mitschwingt. Also es gibt auch irgendwie so Sicherungs- und Notfallkästen, die sind so gelb beleuchtet und so weiter. Das waren im Spiel die Safe Points. Hier hatten die im Film jetzt keine Funktion, man hat sie aber trotzdem gesehen und konnte das so rezeptiv wahrnehmen, dass, ach, das erkennt man doch wieder, so diese ganze Architektur des Innenraums, diese gesamte morbide, irgendwie Cyber-Steampunk-mäßige Ästhetik, diese Metallgitter und dieses indirekte Licht und das Licht hinter den Gittern, wo auch, sag ich mal, so ein gegittertes Licht dann wiederum scheint, ganz unterschiedliche diffuse Lichtquellen. So kleine Geräusche, dieses Knarzen, Rattern, als ob man auf so einem alten, rostigen Kahn sitzen würde. Das baut schon eine sehr gute Atmosphäre auf, die es, wie gesagt, schon in anderen Filmen gab, aber hier eben auch nochmal wirklich mit diesem perfekt ausgeloteten und gemasterten Sounddesign. Macht das wirklich Spaß, das auf der großen Leinwand mit einem ordentlichen Soundsystem zu hören.
Ja.
Das kommt schon sehr, sehr gut zur Geltung.
Und die es auch in anderen Spielen schon gab. Ne? Ja. Also du hast ja Alien Isolation schon angesprochen, aber wenn man jetzt auch überlegt, wo Space Horror eigentlich die letzten Jahre stattgefunden hat, dann ist mit Sicherheit, sind Videospiele da auch ein großes Thema. Ja. Also Dead Space ist da mit Sicherheit so der Vertreter, der da auch noch zu nennen ist. Und man kann ja da noch sagen, dass sich so der Hauptteil des Films auch an so einer Videospiellogik irgendwie langhangelt. Ne? Du hast vorhin schon so von einzelnen Quests und Aufgaben gesprochen, die man zu erledigen hat, ne? Also, dass man sozusagen so verschiedene Räume hat, durch die man erst durch muss, ne? Also, wie eben diesen Raum mit den ganzen Facehuggern, wo sie sich dann versuchen durchzuschleichen, weil sie feststellen, okay, die orientieren sich an Wärme und an Tönen hauptsächlich. Ja. Und das hat ja schon auch was von, ja, sowas wie The Last of Us, ne? Wenn du dich mal nicht wehren kannst und dich mal so durchschleichen musst durch so eine Horde von Zombies irgendwie und dann ist das halt, ist halt so eine Aufgabe, ist so eine eine etwas andere Aufgabe oder so eine andere Mission als dann in anderen. Ne?
Ja.
Dann haben wir später, dann werden die Protagonisten besser ausgerüstet, haben Waffen, schießen dann. Das hat alles so eine, das fügt sich in so eine Videospiellogik auch so schön rein.
Man hat noch einen Androiden, den man modifizieren muss, damit er irgendwelche Dienste für einen erledigen kann. Stimmt. Deswegen muss man dann irgendwie eine Disk aus einem anderen rausnehmen. Auf dem Weg gibt es natürlich dann wiederum zwei andere Nebenquests. Man muss jetzt hier schleichen und da muss man jetzt irgendwie vorbei und da muss man jetzt töten und so weiter. Hm. Bis man dann endlich die Hauptquest erfüllen kann, kann man auf jeden Fall so lesen. Also finde ich super sinnvoll. Ja.
Und am Ende hat man auch noch einen fetten Endboss sozusagen. Da muss man übrigens auch sagen, wenn wir nochmal beim Thema Eskalationslogik sind, dass der für mich auch so ein bisschen zurückbleibt. Ich finde den Moment, in dem man ihn sieht, erstmal wahnsinnig cool. Aber ich finde, dass man dann mit diesem Endkampf auch relativ wenig macht. Also gefühlt guckt er ja einmal böse und dann wird er dann so runtergeschleudert und dann ist er weg. Ne? Das hat das Potenzial. Und gerade weil wir dann erstmal, wenn wir zum ersten Mal unten in diesen Raum reinkommen, fühlt er sich ja erstmal so riesig an, mit so mehreren Ebenen über so mehrere Meter verteilt. Und dann reduziert sich das ja dann wiederum auf diesen sehr, sehr kleinen Raum. Und man denkt, okay, was passiert jetzt? Wird dann irgendwie die Protagonistin so ein bisschen hin und her geschleudert vielleicht oder sowas? Aber das passiert ja alles nicht so richtig irgendwie, ne? Also es wird bedroht und dann ist der Kampf gefühlt auch gleich schon vorbei, ne? Also es hat diese krasse Eskalation, die man dann eben hat bei Evil Dead eben. Das löst ja dann hier doch nicht ein. Obwohl das Potenzial eigentlich da wäre. Eigentlich
richtig,
könnte man sich denken,
hier. Also man schafft so eine Mutation im Film, die quasi noch nie da war. Und dann wird das Momentum nicht genutzt. Das Ding ist für zwei, drei coole Szenen, für irgendwelche Jumpscares da. Und es wird irgendwie, es verpufft irgendwie so ein bisschen. Ja. Also ich dachte auch in dem Moment, krass, also was kann jetzt noch passieren? Ja. Also was hier gerade abgeht, das ist jetzt wirklich mal was Innovatives, was ich nicht vermutet habe, dass dann eine Mutation entsteht aus Xenomorph und Mensch. Und diese Mutation sah auch noch fantastisch aus.
Ja.
Und in ihrem gesamten Gebaren, dieser ganze Habitus war so mystisch und so geheimnisvoll. Man hätte da halt sowas Großes draus machen können. Und dann ist das Vieh für dreimal Buddha und einmal und dann tschüss, hinfort mit dir.
Ja. Man stellt sich auch schade. Die Frage, was steckt da Menschliches noch irgendwie drin?
Richtig, ja, genau.
Aber irgendwie wird diese Frage dann auch nicht eingelöst und irgendwie, ne? Also es ist so. Die Entstehung dieses Wesens allein ist dann für einen kurzen Moment die Attraktion, die dann einen sehr, sehr großen Impact hat, aber wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Mhm. Man hätte noch ein bisschen was damit machen können, was auch immer.
Bei Alien Covenant war das so ähnlich, da hatte sich dieser Androide David auch mit so einer ganz besonderen Form eines Xenomorphen auch angefreundet und hat ihn auch irgendwie durch so ein Spiel mit einer Flöte so ein bisschen anleiten können oder so ein bisschen dressieren können. Das ist ähnlich gelagert, das war allerdings kein menschlich aussehender oder mit so einer fast menschlichen Physiognomie aussehender Xenomorph, sondern es war ein Xenomorph, der mit Haut überzogen war. Der war so ein hautfarbener Xenomorph, also so ein Albino, könnte man vielleicht auch sagen. Sah auch ein bisschen besonders aus und stand dann auch da, hatte Arme, Beine, Schultern und so, hatte einen richtigen Brustkorb. Das war so ein bisschen ähnlich, aber jetzt hier hat ja Fede Alvarez sogar nochmal, das wurde ja auch, ich glaube, vom Robert gesagt, dass die aussahen wie diese Prometheus-Figuren,
ja, genau.
aus eben dem Film, ja, genau. Prometheus, Dunkle Zeichen. Aber ja, wie gesagt, da jetzt irgendwelche Verbindungen herzustellen und Intertextualitäten zu sehen, dafür war es mir ein bisschen zu lapidar, da jetzt irgendwie noch einen größeren Ankerpunkt zu sehen. War aber schon ziemlich cool, hat seinen Effekt gehabt, hat auch Spaß gemacht, ein Xenomorph nochmal in dieser Form zu sehen oder eben ein fast menschlich aussehendes Wesen, was jetzt nochmal irgendwie ein anderes Design hatte, aber mit diesen gleichen Eigenschaften eines Xenomorphen, so ein menschliches Gesicht zu sehen, wie da eben nochmal dieses kleine Maul rauskommt und so weiter und so fort. Das war schon cool und das sieht verdammt gut aus. Aber man könnte jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie einen tieferen Sinn hat oder irgendwie für so eine feingeistige Auseinandersetzung das richtige Substrat bieten würde. Das war jetzt einfach so, ja, okay, cool gemacht.
Ja, na, oder auch, dass der affektive Effekt sozusagen so groß ist, dass wir dann sagen, in 10 Jahren reden wir nochmal über diese Szenen. Das glaube ich nämlich nicht.
Stimmt,
so.
Genau. Ja.
Bei Evil Dead machen wir das nachweislich immer noch, dass wir diesen Endkampf da immer noch irgendwie ranziehen und spannend finden. Das ist jetzt hier, glaube ich, weniger der Fall.
Da hat, finde ich, Alien Romulus auch so ein bisschen dieser Pathos gefehlt. Also man hatte ja in Evil Dead noch immer noch diese Drogengeschichte, dieses persönliche Motiv, das hatte man ja auch irgendwie. Man will irgendwie den Androiden retten, der irgendwie den Bruder darstellen soll, eine Ersatzfigur des Bruders sein soll. Aber so richtig hat das gar nicht gezogen. Ich fand, das war schon cheesy bei Evil Dead, aber so diese Erlösung diese Befriedigung nach dem Kampf, wenn dann nochmal das Blut regnet und so weiter und alles irgendwie sich nochmal so richtig zersetzt und brennt, hat nochmal einen größeren Impact gehabt, als es jetzt bei Alien Romulus der Fall war. Das war, sag ich mal, wie gesagt, vom Impact etwas gedämpfter.
Mhm.
Wie auch in den Gewaltspitzen natürlich.
Mhm. Ja. Wenn du jetzt schon mal den Androiden angesprochen hast, kann man ja auch gleich über ihn reden. Und so dieses KI-Thema zumindest so ein bisschen ansprechend, was hier meiner Meinung nach drin zu stecken scheint. Und da kann man ja erstmal sagen, also ich glaube, gerade um Andy, dass man, wenn man Andy jetzt so ein bisschen vergleicht mit den anderen Figuren, die wir hier haben, ich habe mal so ein bisschen versucht, die hier so zu klassifizieren. Also wir haben Rain Carradine, die halt unsere Protagonistin dann irgendwie ist, über die wir auch jetzt nicht so viel mehr erfahren, außer dass sie anscheinend verstorbene Eltern hat, dass Andy für sie programmiert wurde oder beziehungsweise programmiert wurde, um das Beste für sie zu schaffen. Wir haben dann eben Andy, der ein Android ist. Wir haben einen einigermaßen guten Menschen mit Tyler irgendwie, also das ist so eine Heldenfigur irgendwie, ne, so eine, die dann aber doch nicht so diese Kraft für einen kompletten Protagonisten dann irgendwie aufweist. Wir erfahren auch relativ wenig über sie. Wir haben mit Kay eine schwangere Frau, das ist auch so eine lateinamerikanische Figur, wie wir sie auch in Alien 2 dann schon hatten, nur dass eben dieser so ein bisschen Power-Frau-Aspekt, um das mal so zu sagen, dann eher von Navarro übernommen wird. Ne? Das ist die andere weibliche Person, die wir dann an Ort haben. Und eben Bjorn, der sich erstmal so ein bisschen als so ein Arschloch generiert, der dann aber auch so eine gewisse Motivation dahinter hat. Also er hat eine sehr große Abneigung gegenüber Andy, genauso wie er sie gegenüber allen Androiden hat, weil eben, ich glaube, waren es seine Eltern in einer Entscheidung, die ja. ein Android getroffen hat, eben verstorben sind. Also dieser Android musste sich dazu entscheiden, sollen eben die Eltern von Bjorn sterben oder eben eine ganze Gruppe von anderen Menschen. Und es ist ja dann so, dass man diese Figuren erstmal relativ klar auf einzelne ja, Positionen oder einzelne Zuspitzungen reduzieren kann. Also wir haben hier ein Arschloch, wir haben so eine Powerfrau, wir haben hier eine schwangere Frau, wir haben hier so einen guten Menschen. Und dass man im Prinzip eigentlich mit Rain und mit Andy so die Figuren hat, mit denen man sich am ehesten identifizieren kann. Also bei Andy ist das ja so, geht das ja sogar so weit, dass er auch noch als Bruder bezeichnet wird, obwohl er ja ein Android ist. Ne? Also dass das biologisch im Prinzip ja gar nicht funktionieren kann. Und ich finde es gerade dahingehend spannend, dass dieser Film zumindest auf einer sehr, sehr kleinen Sparflamme die Frage aufmacht, ja, welche Figuren sind ja eigentlich die, mit denen wir uns eben identifizieren und mit welchen Figuren fühlen wir eben mit? Und da muss man sagen, gehört Andy ja ganz klar dazu, trotz dieser extrem reduzierten Mimik und nur darauf zugespitzt, dass er eben durch diese Programmierung, die er inne hat, eigentlich so die einzige wirklich rein gute Motivation in diesem Film hat, ne, mit dem Beschützen eben von Rain. Bei den anderen Figuren geht es ja dann schon irgendwie darum, sich zwar irgendwie zu befreien aus dieser, aus diesen Machenschaften, aus den Ausbeutungsverhältnissen, in denen sie sich befinden. Und bei Andy ist das eben diese reine gute Tat. Er will wirklich nur, dass dieses Mädchen beschützt wird. Und das ist auf so eine niedrige Ebene reduziert, dass man dann eben sagen kann, okay, das ist so die Person, die ich dann irgendwie doch am besten finde von allen. Und das finde ich irgendwie dann schon ziemlich spannend, dass gerade dadurch und auch durch diese sehr reduzierte Mimik dann doch, auch durch diese traurigen Augen, die er dann die ganze Zeit hat, dass wir im Prinzip die meiste Empathie mit ihm dann doch haben, wenn wir diesen Film sehen, oder? Weil ich würde jetzt sagen, mit Bjorn hat jetzt keiner so wirklich mitgefühlt. Ne? Vielleicht am ehesten noch mit Kay, mit der schwangeren Frau, aber selbst über die bekommen wir so wenige Informationen und so wenig Motivationshintergründe, dass wir da eigentlich auch gar nichts groß zu sagen können. Und bei Tyler ist das genauso wenig. Ne? Also die ganzen Figuren werden eben durch den fehlenden Hintergrund und aber auch durch das sehr, ich sag mal so ein bisschen stangenmäßige Schauspiel und auch durch diese klassischen Drehbuchsätze, die man in Hollywood-Filmen eben so hat, werden die so runtergedampft, dass da im Prinzip überhaupt keine Identifikationsmöglichkeit in irgendeiner Hinsicht entstehen kann. Ne? Also man hat wirklich das Gefühl, all diese Figuren und auch diese Konflikte, die hier aufgemacht werden, mit eben dem Androidenhassenden, mit auch der Schwangerschaft, weiß man sofort, dass all diese Attribute, die diese Figuren haben, nur dafür da sind, um dann eben durch den Xenomorphen später aufgelöst zu werden im Endeffekt, ne? Oder die Fallhöhe noch so ein bisschen höher zu treiben, wenn man so möchte, ne? Also, und da ist das mit Andy schon zumindest ein bisschen eine andere Sache. Mhm. Zumindest in diesem Modus, in dem er sich über den Großteil des Films befindet, weil er wird ja dann nochmal, bekommt ja dann nochmal eine andere Aufgabe reinprogrammiert.
Ja, ich muss dazu sagen, dass ich, sage ich mal, meine sentimentale Neigung zum Film sehr verhalten gezeigt hat. Also ich habe eigentlich irgendwie so eine emotionale Verbindung oder irgendwie so ein paar Identifikationspunkte für mich gar nicht etablieren können während des Films. Also manche waren ein bisschen unsympathisch und so ein bisschen sympathisch. Ja, man konnte schon so verorten, okay, das sind jetzt hier die Guten und das sind jetzt irgendwie so die so ein bisschen Schwierigkeiten machen könnten, das Ganze gefährden könnten. Aber mir war eigentlich in den Action-Szenen, beziehungsweise in den Szenen, in denen das Alien jetzt zuschlägt, war mir eigentlich völlig egal, wer da jetzt war. Ich dachte, deswegen sitze ich doch hier. Ich möchte jetzt hier einen Fede Alvarez-Film sehen, wo eben was passiert. Ich will, sage ich mal, diese Reizpunkte sehen, die Punkte, wenn es, sage ich mal, interessant wird, wenn also, sage ich mal, auf eine martialische Art und Weise was passiert, als jetzt mich großartig mit den Personen anzufreunden, habe ich in Evil Dead auch nicht. Also da bin ich auch sehr distanziert geblieben. Und hier auch, also auch unsere Hauptfigur Rain, war für mich auch relativ kühl. Jede Person hat da irgendwie so seine eigene Motivation. Alle ziehen oder sind natürlich dem Ziel verpflichtet, dieser kapitalistischen Ausbeutung zu entfliehen, irgendwie für ihr Fortkommen zu sichern, für eine bessere Zukunft zu sorgen, ihren Wünschen nachzueifern und so weiter und so fort. Und da gab es ja eben noch den Android Andy, der natürlich auch in einer gewissen Art und Weise als Mensch oder als menschliches Wesen wahrgenommen werden sollte, ja, von der Physiognomie her und so weiter, bieten diese Androiden natürlich einen Ansatzpunkt, dass es ja hier fast irgendwie Menschen sind, die man jetzt nicht schlagen dürfe, die man jetzt nicht einfach so umprogrammieren dürfe, die ja auch irgendwie ein persönliches Recht haben auf Unversehrtheit. Aber man hat dann ja auch gesehen, tauscht man dann irgendwie so eine kleine Diskette und schon wird aus diesem drömmelig guckenden, hilflosen, bisschen infantilen und zurückgebliebenen Andy, der irgendwie nur ein Ziel hat, kann da auch so ein richtiger Blödmann draus werden, der sich auf einmal dem Ziel irgendeines kapitalistischen Moguls verschreibt, der ihn für Weyland Yutani programmiert hat. Also das fand ich bisschen schwierig. Ich meine, das ist schon ganz putzig und so weiter. Und auch die politische Dimension kann ich schon verstehen. Über die kann ich dann auch sachlicher reden als jetzt. Aber für mich war dieser Andy sicherlich wichtig für, sag ich mal, so diese emotionale Unversehrtheit Reigns. Das war ja, sag ich mal, so ihr letzter Ankerpunkt im Leben, diesen Androiden zu schützen, weil das die einzige Person ist, der ihr noch irgendwie Aufmerksamkeit, Liebe, Nähe, Vertrautheit und so weiter spendet in einer Welt, wo, sage ich mal, so diese persönlichen Bezugspunkte quasi schon nivelliert sind, weil man, sage ich mal, nur für das Abrichten von Arbeit eingesetzt wurde und so diese Zwischenmenschlichkeit auf Mindestmaß reduziert wurde. Okay, ein Mädel war auch schwanger, also es gibt dann ja schon irgendwie auch noch in diesen Kolonien eine Form der Sexualität. Ob das jetzt Liebe im Sinn war oder eben nur Reproduktion oder irgendwie einen Grund dafür, einen Ausweg zu schaffen, weil man sich vielleicht verspricht, ach, wenn wir ein Kind haben, kommen wir irgendwie als Familie irgendwie in bessere Verhältnisse, weil wir dann in der Kaste oder so aufsteigen, ist jetzt alles eine Mutmaßung, aber die Ziele hinter dem Bekommen eines Kindes, würde ich jetzt auch nicht zwingendermaßen als positiv einschätzen oder als übermäßig positiv oder sympathisch. Für mich war fast eigentlich das Alien oder dieser Xenomorph so ziemlich das Sympathischste, weil für mich relativ klar war, okay, na, die nerven jetzt doch hier schon wieder die Tiere und die gehen jetzt hier schon wieder rein für ihre doofen Kühlakkus, weil sie es nicht aushalten, irgendwie 6 Jahre sich mit sich auf irgendeinem Raumschiff zu beschäftigen. Die wären ja zu diesem Planeten gekommen. Nee, die wollten pennen, wollten quasi die Zeit sparen und haben sich quasi, mussten sich unbedingt diese Kühlakkus besorgen, wobei es eigentlich ein cooler Deal ist, 7 Jahre lang auf dem Raumschiff zu verbringen, dann in ein besseres Leben zu starten, als jetzt irgendwie gezwungenermaßen sich in die größte Gefahr begeben zu müssen, nur um da während dieser Zeit schlafen zu können, während dieser 9 Jahre oder 7 Jahre, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das ist so eine jugendliche Naivität, die ja auch Stereotypen und dieser Generation Z vielleicht so anhaftet.
Jetzt werden wir zu den Boomern hier.
Also ich fand's ja stimmig, aber meine Sympathie hatten die Figuren eigentlich okay. nicht.
Ja. Also ob man gleich ein Generation-Bashing draus machen muss, weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich würde auf Andy nochmal zurückkommen, denn das fand ich ja, also ich finde das auch zumindest, dass diese Figuren größtenteils unsympathisch wirken. Und gerade vor dem Hintergrund, dass dieser Ausweg von dem Planeten, auf dem sie am Anfang sind, ja so ein bisschen in weite Ferne rückt. Also auf der einen Seite dadurch, dass natürlich das Ziel, was erarbeitet werden muss, nochmal erhöht wird und erst dann kann Rain ja dann weg. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, ja, was ist dann eigentlich, wenn dieser Soll erfüllt wird, wird dann einfach oder schlägt dann die Firma einfach nochmal was drauf, bis dann die Rente kommen kann. Also, ne, es ist ja so ein bisschen so, als ob man da permanent angelogen wird. Und vor dem Hintergrund, vor Andys Hintergrund, finde ich es zumindest sehr, sehr spannend, dass das für mich die dann doch im Vergleich zu den anderen Figuren sympathischste Figur ist. Und das interessanterweise, obwohl wir ja ganz klar mitbekommen, dass das Ziel oder dass diese Empathie, die wir für diese Figuren fühlen, ja eigentlich nur einprogrammiert ist. Denn es gibt ja mittendrin dann diesen Wechsel und dann wird ja Andy zu so einer Art Marionette von der Firma dann, ne? Und das finde ich spannend, dass wir eigentlich hier es mit einer Figur zu tun haben, deren Moment, deren Sympathie von einem Moment auf den anderen einfach nur durch Programmierung wechseln kann. Und trotzdem wünschen wir uns ja dann eigentlich diese ursprüngliche Andy-Version wieder, weil wir ja in diese Figur dann auch schon wieder was reininterpretiert haben. Ne? So in dem Zustand, in dem sie sozusagen der Firma dient oder den Zielen der Firma, ist sie ja eigentlich im Verlauf des Films nur eine weitere Gefahrenquelle, weil man ja Andy dann nicht wirklich lesen kann, weil man ja weiß, okay, oder beziehungsweise weil wir nicht hundertprozentig wissen, welche Ziele die Firma eigentlich verfolgt, führt das dann vielleicht dazu, dass irgendwie Menschen ausgeschlossen werden davon oder dass Menschen dann geopfert werden, wie es ja auch fast gemacht wird. Ne? Mhm. Und wir haben ja dann auch wiederum diesen Moment von Bjorn, der ja dann kurz davor ist, Menschen zu opfern, ne? Indem er diese Tür zumacht, also sich eigentlich dann auch nicht besser verhält, als wiederum der Android in dieser zweiten Version. Ne? Also das ist ja irgendwie schon ziemlich interessant, dass wir hier in dieser ersten Version von Andy dieses Versprechen aus Blade Runner, menschlicher als der Mensch, dann schon eingelöst bekommen haben. Ne? Mhm. Und eigentlich auch wünschen, dass diese Figur dann auch sowas wie ein gutes Leben dann im Endeffekt hat, obwohl wir ja wissen, dass so etwas wie ein eigenes Bewusstsein, wie wir Menschen es ja haben, bei diesem Androiden ja gar nicht existieren kann, eben weil das Bewusstsein diese vermeintlichen Emotionen, die wir in diese Figur rein interpretieren, ja nur abhängig ist von ein paar Programmcodes im Endeffekt, ne?
Ja, denkst du, dass nur Andy, wenn es nur diese Version des Androiden über den Film hinaus gegeben hätte, dass Rain und Co. so weit gekommen wären, wie sie dann letztendlich gekommen wären, war es nicht eigentlich gut, dass man auf einmal dieses andere Programm in diesem Androiden hatte, was so souverän war, einen Plan hatte und wusste, wir müssen jetzt dies, du musst jetzt das, wir müssen jetzt das, dass jemand überhaupt irgendwie einen Plan hatte oder einen Sinn dafür hatte, wie man zum Beispiel zur anderen Station kommt. Also wäre da nur dieser tippelnde und stotternde und hilflose Andy so nach dem Motto, nimm mich mit, hinterher getippelt, dann hätte, das ist jetzt natürlich nur Küchenpsychologie und irgendwie ein Rumdeuteln, aber dann hätte das für meine Begriffe auch schneller vorbei sein können. Hm. Also ich fand dann eigentlich dann so dieses Rekurrieren darauf, oh nee, ich brauche jetzt nicht mehr den Souverän, der irgendwie einen Plan hat, zwar irgendwie auch sich selbst und die Firma schützen möchte, sondern ich möchte jetzt hier wieder irgendwie meinen Bruder haben, damit wir wieder so richtig in der Kacke hängen. Fand ich, also ist menschlich, ist irrational.
Ich
habe jetzt schon wieder weitergelabert. Ich hätte eigentlich bei der Frage stehen bleiben sollen, ob es eigentlich hilfreich war.
Es war auf jeden Fall hilfreich. Das würde ich auf jeden Fall zugeben. Aber ich würde sagen, wenn das Abenteuer dann zu Ende ist, wünscht man sich doch den ersten Andy eigentlich wieder, damit Rain wieder ihren Bruder hat. Ne? Und das ist ja dann schon irgendwie lustig, obwohl wir es ja offensichtlich mit dem Androiden zu tun haben und es dieses Bewusstsein dahinter ja eigentlich nicht gibt und uns eigentlich zeigt, dass diese Innerlichkeit von Menschen so ein bisschen egal ist, wenn wir denen gegenüberstehen, sondern es geht eher um die Interpretation dessen, was wir dort rein interpretieren. Das ist ja auch was wir mit modernen Robotern haben. Genau. Also es gibt ja so Alexas zum Beispiel, ne, die wir, also das klingt jetzt so, als würde ich euch was vollkommen Neues erzählen. Ihr kennt ja Alexa, ne?
Ja. Wo,
mit der man ja reden kann. Das kennt man auch von ChatGPT. Und auch da finde ich es ja ganz spannend, dass es wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich habe das noch nie gemacht, aber wahrscheinlich für viele Menschen, die dann schon so eine gewisse Einsamkeit haben oder ein einsames Leben haben, man findet ja auf YouTube immer mehr auch solche Channels, wo Leute ganz offen darüber sprechen, dass sie im Prinzip gar keine Freunde haben, komplett einsames Leben führen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das so eine Art Ersatz ist, um eben soziale Konversationen dann doch irgendwie zu führen. Ne? Und dass eben diese Simulation von Menschlichkeit, die da drin stecken könnte, dann auch ein Ankerpunkt sein kann. Obwohl wir ja wissen, eigentlich ist das nur
richtig,
Maschine.
Ja.
Ne? Also es gibt keine echte Empathie, die dahinter ist. Zumindest,
Ja, also Rain gaukelt sich ja im Prinzip auch vor. Also sie liebt wahrscheinlich diesen Androiden wirklich, erkennt ihn an als ihren quasi Bruder und meint auch eben die Rückkopplung seines Verhaltens eben als Erwidern der Liebe verstehen zu können. Aber es wurde dann ja auch gesagt, hier, wir gehen auf den Planeten, da sind Androiden sicherlich aus guten Gründen eigentlich nicht erlaubt. Sie nimmt ihn trotzdem mit. Liebe und Irrationalität hängen ganz nah beieinander. Und sie sagt, okay, nee, wir schaffen das. Irgendwie bekommen wir das hin. Aber wenn man das jetzt irgendwie in seiner Fantasie weiterdenkt, könnte es doch sein, dass sie durch dieses Mitschleifen des Androiden wiederum Probleme hat, echte Beziehungen zu echten Menschen aufzubauen, weil sie eben noch darauf beharrt, die Verbindung zu einer Maschine aufrechtzuerhalten, obwohl sie da wieder mit echten Menschen irgendwie in Kontakt treten könnte, aber Schwierigkeiten bekommt, weil sie ja irgendwie noch, ach, hier kommt mein Roboterbruder und so weiter, der ist mir ja ganz, ganz wichtig. Und man sieht ja auch, wie leicht das Ganze kippen kann, dass der auch irgendwie mal einen Kurzschluss bekommt und auf einmal Verhaltensstrukturen zeigt, die absolut destruktiv sind oder die absolut eigensinnig und bösartig sind. Und trotzdem sagt man sich, wir gehen jetzt hier in eine neue Zukunft und du musst auf jeden Fall mitkommen, obwohl du da nicht gern gesehen bist. Also das beißt sich alles so ein bisschen und macht es eben nicht sympathisch, sondern macht es eigentlich nur, ja, naiver. Und diese ganze Unternehmung auch streitbarer. Also so dieses Lager zwischen das Gute hat jetzt gesiegt und das Böse hat jetzt verloren und Weyland Yutani wurde auch noch in Schnippchen geschlagen und die ganzen Xenomorphen sind zum Glück tot. So dieser Dualismus Gut und Böse geht hier für mich nicht auf. Es ist zum Glück weitaus ambivalenter und diskutierbarer, was eben nach diesem Akt, okay, wir setzen uns jetzt hier rein, ich lege dich in deine Kapsel, ich repariere dich wieder und dann sind wir auf einem neuen Planeten.
Ja, wie das mit dem neuen Planeten ist, das ist natürlich eine spannende Frage. Also wir bekommen ja durch Bjorn einen Hinweis darauf, warum Androiden dann im Endeffekt ausgegrenzt werden auf diesem Planeten. Also das ist ja der einzige Hinweis, warum man die Androiden in diesem Film schlecht finden könnte, nämlich, dass eben diese Entscheidung getroffen wurde, dass seine Eltern dadurch gestorben sind. Das erinnert so ein bisschen an die Diskussionen, die zum Beispiel auch ums autonome Fahren geführt werden. Ne? Also wenn sozusagen Autos von einer KI dann gefahren werden könnten. Da gibt es ja auch so die Frage, wenn man zum Beispiel in eine Situation kommt, wo auf der einen Straßenseite ein kleines Kind ist und auf der anderen Straßenseite ein älterer Herr oder eine ältere Frau, wo die Lebenserwartung eigentlich erstmal eher bei dem Kind ist, dass es eine höhere Lebenserwartung hat. Und wenn es zu einem Unfall kommt, wofür entscheidet sich das Auto dann? Entscheidet es sich dafür, das Kind zu überfahren oder die ältere Frau zu überfahren, obwohl ja auch das Kind krank sein könnte und die ältere Person dann eben auch ein viel längeres Leben haben könnte. Verstehe ich, ne? Und das ist so ein bisschen das, worauf hier angespielt wird. Und man stelle sich mal vor, wenn KI in unserer Gesellschaft noch weiter verbreitet sein würde und man tatsächlich solche Wesen oder solche Androiden wie Andy hätte, also so ein bisschen wie in iRobot beispielsweise, kann man sich das vorstellen, und man diese Wesen dann im Prinzip auch programmieren könnte, dann ist es ja so, dass eben man eigentlich nie weiß, was so jetzt die Intention in Anführungsstrichen ist, die eben in diesem Androiden stecken, beziehungsweise in welche Richtung dieser Android programmiert ist. Ist dieser Android vielleicht auch dann irgendwie drauf programmiert, eine bestimmte Person umzubringen? Ne? Das sind ja bestimmt Fragen, die dann aufkommen könnten. Und das sind ja so Momente, wo man dann sagen könnte, dass eigentlich die Lesbarkeit dieser Androiden so schwierig ist. Und das ist ja was es beim Menschen eigentlich auch gibt.
Auf jeden Fall.
Aber es gibt diese Manipulation, die da, glaube ich, noch viel, viel größer erstmal erscheint und was dann auch zu so einer Art Ausgrenzungspolitik oder Ausgrenzung, so Ausgrenzungsmechanismen innerhalb einer Gesellschaft führen könnte. Weil man eben hier, und da sind wir bei einem Grundmotiv von Alien, einfach etwas anderes hat, etwas Unbekanntes, ne? Etwas, was noch nicht so, mit dem wir noch nicht so wirklich klarkommen können. Und was eigentlich in den nächsten Jahren dann wahrscheinlich erst zu so einer größeren Diskussion kommt. Also jetzt bei so Chatprogrammen wie ChatGPT, wo wir jetzt gerade hier im Jahr 2024 sind. Also wenn ihr das 2050 hört, dann ist das schon alles vergangen, was wir hier diskutieren. Aber da gibt's ja auch schon diese Diskussion, inwiefern reproduziert ChatGPT zum Beispiel auch gewisse Sachen, die jetzt nicht neutral sind, sondern inwiefern werden zum Beispiel rassistische oder sexistische Stereotype reproduziert und inwiefern hat man es hier wirklich mit etwas zu tun, was ja vielleicht auch so ein bisschen klüger sein könnte als eine Gesellschaft an sich und inwiefern hat man es hier mit etwas zu tun, was nicht vielleicht auch durch gewisse Konzerne dann eben auch gefüttert werden kann und auch politisch in Richtung gedrängt oder programmiert werden kann, die dann wiederum problematisch sein könnten. Eben weil es kein Bewusstsein darin gibt, keine freie Entscheidung eigentlich, die in so einem Androiden dann drinsteckt. Ne? Sondern es ist eine Manipulierbarkeit, die dann, glaube ich, auch so Ausgrenzungsmechanismen fördern könnten. Und das fand ich dann, das ist noch der letzte Punkt, den ich dazu sagen möchte, das fand ich vor dem Hintergrund auch wiederum spannend, dass ausgerechnet dieser Android dann wiederum durch die einzige People of Color Person hier besetzt wurde, weil das natürlich auch dann gerade dieses ganze Rassismus-Thema auch im Jahr 2024 noch so ein großes Thema ist, beispielsweise vor dem Hintergrund einer drohenden erneuten Wahl von Donald Trump. Drohend war in diesem Fall ein kleiner persönlicher Zusatz, den ich mir erlaubt habe. Ja. Ne? Was jetzt natürlich nicht ausformuliert wird. Ja. Ne? Also wir können jetzt nicht sagen, dass dieser Film ein Film über Rassismus ist. Ne? Das ist vollkommen klar. Ja. Aber es ist doch irgendwie so ein spannender Hinweis, weil man sich denkt, okay, es ist eine Figur, die hier ausgegrenzt wird und das ist ausgerechnet so die POC-Person. Ne? Das fand ich dann schon irgendwie eine spannende Entscheidung, die dann dahin führt. Ja,
ja. Ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, wenn es darum geht, Manipulation zwischen Mensch und KI zu unterscheiden. Zu skizzieren, vielleicht auch die Grautöne zu suchen. Da schweifen wir jetzt ein bisschen vom Thema ab. Ich würde nur sagen, dass jegliche Manipulation von KI genauso bei Menschen funktionieren kann. Ich glaube aber nur die Darreichungsform, das Virus, das eingepflanzt werden muss, ist bei Menschen natürlich anderer Natur als jetzt bei Technik, als bei Technologie, als bei Computern, wo es vielleicht irgendein Programm braucht, irgendein Code und so weiter, der da eingegeben und programmiert werden muss oder irgendwelche Bauteile ausgetauscht werden müssen. Bei Mensch sind es dann vielleicht doch irgendwelche Versprechen, Propaganda und vielleicht irgendwelche Allmachtsfantasien, die ja durch die kapitalistische Gesellschaft, sage ich mal, noch ausgeweitet werden. Ja? Die Versprechen sind, glaube ich mal, im Kapitalismus recht einfach zu skizzieren. Ich weiß nicht, ob eine KI wirklich böser sein kann als ein Mensch. Also ich glaube, nur so böse wie auch ein Mensch sein kann, ob es weitergeht, glaube ich fast nicht, wenn wir vielleicht irgendwie ans Dritte Reich denken.
Ach so, ja gut, ja, das sind so dieser moralische Input dann sozusagen, den man da noch mit reinbringen kann in einer gewissen Weise. Das ist dann, wird die Zeit zeigen, inwiefern eine KI dann vielleicht auch selber so eine Art Bewusstseinsähnlichkeit entwickeln kann, die dann irgendwie auch eigenständig Denkprozesse in Gang setzen kann, die vielleicht dann über das menschliche Vermögen hinausgehen. Das ist eine relativ schwierige Frage, weil man ja da öfters das Argument bringt, eigentlich kann über das menschliche Denken hinaus da nichts entstehen, weil es nur dadurch gefüttert wird sozusagen. Die Frage ist, ob das, was wir Menschen dann eben relativ schlecht können, diese ganze Zusammensetzung von Eindrücken, die wir über den Tag hinweg bekommen, das zusammenzufügen und zu einem allumfassenden Bild sozusagen zusammenzusetzen, ob das eine KI dann besser kann und dann auch zu schlaueren Schlüssen kommt. Das ist dann, glaube ich, so die Diskussion, die dann kommen könnte. Ja. Aber werden wir gucken. Ja. Ist auf jeden Fall spannend, dass das der Film zumindest so ein bisschen anschneidet, kann man sagen. Ne? Natürlich nicht ausformuliert. Da gibt es zum Thema KI gibt es noch andere Filme. Wir hatten ja Ex Machina bereits besprochen. Ja. Und dann besonders interessanter natürlich Blade Runner, wo man ja dann über den ganzen Film hinweg dieser Hauptfigur Rick Deckard folgt und dann am Ende den Hinweis bekommt, dass es sich auch selbst bei der um einen Androiden oder einen Replikanten, wie es in dem Film heißt, handeln kann. Sind Filme, die das ganze Thema nochmal ein bisschen größer aufbereiten, sagen wir es mal so, als es dieser hier tut. Richtig. Das ist so eine Schonstufe davon. Ja. Ja. Aber interessant, dass er dieses Thema aufgreift zumindest, das ja jetzt seit letztem Jahr so präsent ist einfach. Ne? Ja. Und sich somit auch in die wieder so in seine Zeit einordnet, genauso wie die anderen Alien-Teile das auch mit ihrer Zeit so tun. Also immer so diesen politischen Impetus zumindest so anschneiden, so ein bisschen drin haben irgendwie, ne? Aber ohne ihn auszuformulieren.
Noch ganz kurz dazu, so eine kleine Randnotiz, eine kleine Fußnote. Man hatte in Alien Covenant, hatte man ja auch diesen Androiden David, gespielt von Michael Fassbender, der Kunst sehr zugetan war und fremden Völkern sehr zugetan war und lernen wollte und Instrumente lernen wollte, Sprachen lernen wollte und sich das alle in Windeseile aneignete und die Menschen bald besser nachahmen konnte, als der Mensch sein kann. Oder zumindest viel, viel komplexer und viel reflektierter und viel schneller und so weiter und so fort. Also da wurde so eine Art Supermensch, so eine Art Übermensch draus, wenn man jetzt irgendwie bei Nietzsche bleiben möchte. Mhm. Das war auch noch eine ganz interessante Phase. Die finden wir hier nicht. Also hier gibt es entweder den Android, der irgendwie ganz putzig und familiär daherkommt, oder eben derjenige, der in der Pflicht eines großen Konzerns, eines großen Magnaten steht.
Mhm. Ja, ganz genau. Und somit kann man auch vielleicht ganz kurz noch was, also ich zumindest wäre dann ansonsten damit durch. Ich habe noch diesen einen kleinen Punkt, so ein bisschen zur politischen Lesart des Films sagen. Also wir haben hier eine kritische Lesart des Neoliberalismus, der ja auch in gewisser Weise in aller Munde jetzt seit einigen Jahrzehnten tatsächlich ja schon ist, aber jetzt durch diese größeren Liberalisierungstendenzen und die Sparpolitiken und so weiter, die man ja aus den 80er Jahren kennt, dann nochmal verstärkt auch in den Filmen, glaube ich, in den letzten Jahren aufgetaucht ist. So ein bisschen zumindest diese Rassismus-Thematik, die hier angeschnitten wird, und das macht diesen Film, oder zumindest so im Anklang problematisiert wird, das macht diesen Film dann, glaube ich, schon zu einem Film, der jetzt eher links gelesen kann, wenn man ihn ideologisch so ein bisschen einordnen möchte. Aber jetzt, glaube ich, niemanden nicht so, das wird jetzt nicht so stark ausgebaut, dass hier jemand zum Antikapitalisten umerzogen wird. Sondern ja. Man kann es sogar eher so lesen, dass diese Neoliberalismuskritik sich so organisch eigentlich ins Alien-Franchise schon eingefügt hat, dass man das fast schon so ein bisschen vernachlässigen kann. Ne? Es ist irgendwie drin, aber es wird auch nicht so stark ausformuliert, dass man hier von einem im ernsteren Sinne oder im engeren Sinne von einem politischen Film sprechen kann.
Nein. So, ne? Ich würde ja sagen, also Filme, Hollywood-Filme, auch Alien-Filme sind ja auch irgendwie vielleicht auch ein Produkt des Neoliberalismus. Allein schon die Motivation zu haben, einen nächsten Teil irgendwie ins Leben rufen zu müssen und einen nächsten, um noch wieder was anderes zu machen und noch mehr zu optimieren und andere Einschläge mit reinzubringen und so weiter und so fort, das Ganze zu entwickeln und größer und größer und größer zu machen, ist ja auch irgendwie schon so ein neoliberalistisches Kernelement von diesem Wachstumsversprechen, dass ein Franchise oder dass es Franchise geben muss, dass etwas wachsen muss. Bei Marvel haben wir das noch viel fetischisierter als jetzt irgendwie im Alien-Franchise, aber da kann, glaube ich, jetzt auch ein siebter Teil Alien von Fede Alvarez diesem Konstrukt nicht entwachsen oder auch keine Töne finden, die das jetzt in irgendeiner Form korrumpieren würden.
Ja, gibt natürlich Ausnahmen, wenn man jetzt in die 10er Jahre zum Beispiel reinschaut, mit Martin Scorseses Wolf of Wall Street, der gerade nach der Finanzkrise dieses ganze Bankenthema nochmal sehr, sehr explizit aufgenommen hat. Er hat ja auch einen relativ politischen Film im letzten Jahr mit Killers of the Flower Moon gedreht, wo er sich so ein bisschen mit der amerikanischen Geschichte befasst hat und der Verdrängung und Kolonialisierung und dieser ganzen Sklavenhalter-Thematik und so weiter. Oder auch Adam McKay's The Big Short, oder wenn wir auch an die 90er denken mit den ganzen Oliver Stone-Filmen, JFK und sowas, ne? Das ist ja, das ist dann schon etwas, was dann auch mal in Hollywood entstehen kann. In so einem Horror-Franchise wie Alien ist das dann aber schon eher begrenzt, kann man schon sagen. Ja, mir fällt jetzt akut kein Beispiel ein. Gibt's bestimmt auch ein paar, aber ist eher die Seltenheit, ja. Genau. Hast du noch ein Thema?
Okay. Ja, ich hätte jetzt noch was zur politischen Lesart sagen können. Also wie hast du aber im Prinzip schon erwähnt, der Mensch wird, wie gesagt, zum hörigen und arbeitenden Organismus degradiert. Der Mensch wird versachtlicht, dient hier gerade am Anfang des Films als arbeitendes Material. Und sage ich mal so, diese menschlichen Eigenschaften schrumpfen auf ganz basale Knotenpunkte zusammen, die keine Individuation zulassen. Es wird eben alles dieser Effektivität und dieses eingepflanzten, eingebläuten Arbeitsethos untergeordnet. Es gibt eine Zivilisation, die aber irgendwie in der Unmenschlichkeit entartet, eben im Rassismus beispielsweise. Alles Lebendige wird irgendwie unterdrückt und es gibt so eine pervertierte Form der Wertschöpfung menschlichen Materials. Und das sieht man eben dieser postapokalyptischen Ordnung, dieser Minenkolonie, anhand dieser entmündigten Individuen, die einfach ihren Dienst verrichten müssen nach ihrer Effektivität klassifiziert, bewertet werden und so weiter und so fort. Und ja, wie gesagt, einfach als kapitalistischer Fetisch oder als Produkt des kapitalistischen Fetisch ihr Dasein verrichten und eben ausbrechen wollen, ja.
Genau. Also so Sachen, die man in vielen Filmen dann irgendwie so mitgeliefert bekommt halt. Ne? Und so wird das hier auch mitgeliefert. Ne? Genau. Man hat so ein bisschen, man hat ja zu Beginn des Films auch in dieser Minenkolonie so ein bisschen so einen Gigantismus. Also wir bekommen ja einmal schon so eine größere Totale, wo wir dann in die Ferne auch mal gucken. Und das hat mich so ein bisschen dran erinnert oder das, mir das Gefühl gegeben, das ist so ein bisschen wie, als wenn du bei Dune mal in die Slums reinguckst vielleicht so. Ne? Das hat auch so diesen Gigantismus dann eben gehabt, der dann so ein bisschen an Dune erinnert hat mit diesen großen Gebäuden im Hintergrund. Und ein paar Flugobjekten, die dann noch die Wege kreuzen. Ja, aber das ist jetzt eigentlich nicht groß der Rede wert, wenn man es politisch lesen möchte.
Das also, kann man, glaube ich, so sagen. Das ergibt sich jetzt aus unserem guten Willen, den Film wirklich durchexerzieren zu wollen. Ja. Das ist jetzt nichts, was der Film selbst auf eigene Faust in irgendeiner Form, in irgendeine Richtung elaboriert, auf keinen Fall.
Ganz genau. Genau. Haben wir es damit?
So, also ich wäre zufrieden. 1,5 Stunden sollten genügen, nicht ganz so lang wie der Film selbst. Ich denke mal, das ist immer so ein guter Dreh, dass man nicht länger labert, als der Film geht. Bin zufrieden.
Also, kleines Fazit vielleicht. Wenn ihr Fans von Horrorfilmen generell seid, dann bekommt ihr hier auch was geliefert, was eure Erwartungen dann schon so erfüllt. Das ist jetzt keine absolute Enttäuschung. Es ist wirklich ein guter Film. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ihr werdet auch, glaube ich, sehr zufrieden sein, wenn ihr generell Fans des Alien-Franchises seid. Es gibt sehr, sehr viele Easter Eggs, sehr viele Sachen, die man dort wiedererkennen kann. Ich selbst habe jetzt auch nicht alle entdeckt, aber es gibt ja so ein paar Momente, wo man sich denkt, selbst wenn man jetzt diese Momente nicht genau im Kopf hat, hat man so das Gefühl, dass ja diese Einblendung dieses Gesichtes und so von dieser Person, die jetzt hier auch in diesem Xenomorphen gefangen wurde, das ist wahrscheinlich ein Gesicht, was man irgendwie aus der Vergangenheit irgendwie schon kennt. Also es gibt so ein paar Sachen, wenn man da wirklich tief drin steckt, wird man da, glaube ich, sehr, sehr viel entdecken. Und wenn ihr Fans von Fede Alvarez seid, dann werdet ihr einen Film wiederfinden, glaube ich, der relativ nah ist an dem, was er sonst so macht. Aber wenn ihr gerade wegen dem Evil Dead Remake da reingeht, dann ist das nicht ganz dieser Grad an Transgressionen, kann man vielleicht sagen, den man dort bekommt. Also dann, es wird nicht so gewalttätig wie in Evil Dead, kann man vielleicht sagen. Ja.
Ja, auf keinen Fall. Wobei man noch kurz ergänzen kann, die ganzen Effekte sind handgemacht und sehen super gut aus. Ja, also mal so einen Brustkorb aufplatzen zu sehen oder diverse Penetrationsszenen, wenn das Alien eben seine Opfer zerfleischt. Sieht alles super gut aus, ist genau das, was man von dem Alien-Film erwartet, weil man es eben auch schon oft gesehen und sicherlich gemocht hat und das Ganze irgendwie so zur Ikonografie des Franchises gehört. Ist ein guter Film.
Genau, ein guter Film. Ich persönlich hoffe ja, dass Fede Alvarez nochmal eine Stufe drunter weitermachen darf, nicht mit ganz so viel Budget und vielleicht auch mit auf einer Ebene, wo man vielleicht von einem Studio nicht so viel reingesprochen bekommt, damit er nochmal sowas abliefern kann wie in Evil Dead. Das würde mich sehr freuen, wenn der Typ dann wieder ein bisschen befreiter dann vielleicht dahingehend ist.
Mich ebenso.
Mal gucken. Vielleicht kommt mal was. Auch wenn ich ihm natürlich den Erfolg dann irgendwie schon gönne. Ja.
So.
Lukas, gucken wir das nächste Mal. Du darfst auswählen, mal wieder.
Und zwar habe ich mir einen Film ausgesucht von einem Regisseur, der zu dieser Zeit des Films ebenso noch, ich glaube, so sein Hoch hatte oder, sage ich mal, im Ausgang seiner künstlerischen Prime war. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon mal im Podcast hatten. Ich glaube, wir haben noch keinen Film besprochen.
Zur Zeit dieses Films oder welches
Zur Films? Zeit des Films, den ich dir jetzt vorlegen möchte.
Ach so, okay.
Doch, wir haben, glaube ich, einen Film besprochen. Ja, das bin ich mir sogar fast sicher. Kommt auch dem Titel nahe. Man muss sich immer mal dran zurückerinnern. Es wird langsam schwer, irgendwie 60 Folgen, 60 Filme immer parat zu haben. Muss man langsam schon so ein bisschen in Gedanken kramen. Aber wir gehen zu unserem altbekannten Freund Dario Argento. Und wir werden dann natürlich, das kann ich schon vorwegnehmen, natürlich einen weiteren Horrorfilm sehen. Vielleicht ist es danach auch mal gut mit den Horrorfilmen, aber das hat mir jetzt unter den Nägeln gebrannt, weil ich, glaube ich, noch eine Erinnerung habe, dass die Menschen dort unglaublich viel wegen der Hitze schwitzen. Und das geht uns beiden gerade genauso. Deswegen dachte ich, das ist ein ganz netter Film, der vielleicht auch uns die Gewaltspitzen bietet, die es jetzt bei Fede Alvarez nicht so gab. Wir reden als nächstes über Dario Argentos Oprah.
Oh, sehr schön. Kenne ich noch gar nicht. Also ich weiß, dass es den gibt. Freue mich sehr. Das ist auch schon Dario Argento im Niedergang, ja?
Oder? Das war, glaube ich, so der letzte, der so in der kollektiven Auswertung noch gut war. Also was danach kam, Cardplayer, Stendhal-Syndrom oder Occhialineri, Black Glasses, wie hieß der?
Dark Glasses.
Ja. Das sind schon so alles die neueren. Das ist jetzt, glaube ich, noch so der letzte große Wurf, Und ich denke mal, das ist ein Film, mit dem wir auf jeden Fall unseren Spaß haben werden. Es geht, wie gesagt, nochmal um einen Horrorfilm. Das ist bei mir nicht schwer. Und ich denke mal, wir haben ein gutes Gespräch drüber.
Sehr gut. Also das nächste Mal, Dario Argentos Opera schaltet wieder ein, wenn es heißt Lukas, der Filmpodcast mit Lukas Knabe und Lukas Gröning. Der Esel nennt sich immer zuerst, deswegen muss das immer umändern. Ich habe so ein Problem damit, mich immer zuerst zu nennen, weil ich meistens den Titel vorlese.
Ja,
ja, ich freue mich sehr darauf, auf Dario Argentos Opera beim nächsten Mal bei Lukas. Ciao.
Macht's gut.